Wir sind es wieder, der einzige Podcast überhaupt mit dem einzigartigen Thomas. Es gibt nur einen Thomas in Deutschland. Hallo Thomas.
Genau, hallo.
Hallo Clemens, hallo alles liebe Zuhörer. Wichtige zusammengefasst, ja.
Wobei, wir müssen eigentlich auch andere Leute grüßen. Es gibt ja auch, weißt du, muss ja nicht unbedingt hören, es gibt ja auch Leute, die hörgeschädigt sind, die kriegen das dann vielleicht über so einen Speech-to-Text-Generator irgendwo angezeigt. Also unsere Leser vielleicht auch,
das kann ja sein. Ja. Seid gegrüßt. Stefanie Schmidt hat uns auch sozusagen gegrüßt, indem sie ihre monatliche Treuebekundung monetär abgeleistet hat. Das klingt wie so eine Kirche irgendwie. Egal, der Kirchenpodcast. Vielen Dank dafür. News, es gab irgendwas, ich hatte es schon wieder vergessen. Irgendeine Convention ist wieder irgendwo, ich glaube in England oder London. Und da ist Nicole de Boer, die auch in ein oder zwei SGA-Folgen war, aber eigentlich ja aus als Dex bekannt ist, auch als von DS9. Das hatte ich irgendwie so entfernt mitbekommen. Ja, vielleicht habt ihr jetzt die 100. Erfolge gehört? War sehr, also wenn ihr es hört, ist es fertig. Sonst ist es eigentlich jetzt noch im Schnitt, weil das frisst gerade so bis zu 7 GB RAM. Das ist irgendwie sehr erstaunlich, nur weil ein paar Einspieler drin sind. Naja, alles kurios und da kann man es nämlich nicht weiterschneiden, weil es dann immer abraucht. Da werde ich gucken, ob ich das mit meinem neuen Laptop praktisch den mal arbeitstechnisch einweihe, weil der hat etwas mehr Gigabyte RAM und so viel dazu. Heute gibt es eine Folge. Thomas, wie heißt denn das Ding im Original?
Ethan.
Hand.
Genau.
Genau, Ethon im Deutschen. Das ist ja hier irgendwie der Adler, der die Leber von Prometheus nagte. Und das ist eben, ja, Prometheus auch der Name unseres Großschiffes. So, es gibt noch Sprachvariationen. Im Französischen zurück übersetzt Indifference. Im Italienischen die tragische Mission, genau, im tschechischen Satellit, ungarischen Peitsche. Und ja, das ist jetzt, müsst ihr auch kurz weghören, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, aber ihr habt ja die Hausaufgabe gemacht, deshalb wisst ihr ja, was passiert. Im Japanischen heißt das Ding Lebewohl, Prometheus. Hätte auch ein deutscher Titel sein können. Zu den anderen Fakten. Erschienen Weltpremiere laut StarGetWiki.de, Disclaimer, 3.2.2006 und Deutschlandpremiere 10.1.2007. Da hast du bestimmt wieder andere Zahlen.
3.7.2006 laut IMDb.
Quote 0,88 Millionen, 6,3% Sendeanteil. Handlung und Drehbuch von Damon Kindler. Dann Handlung noch mitgewirkt hat Robert C. Cooper. Und in der Regie Kenneth J. Girotti. Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? Ja, hatten wir den schon mal, ja, ne? Aber es ist auch.
Ken Girotti ist der Direktor, der hat zuletzt Cold Lazarus gemacht.
Ah ja. Okay, das ist schon sehr lang her, oder? Also.
Ja gut. Zu Ethan habe ich noch was. Ja. Das ist, der Name kommt aus der griechischen Mythologie. Das ist dieses adlergleiche Wesen, was Zeus geschickt hat, um Prometheus immer die Leber rauszufuttern.
Hatte ich vorhin gesagt, aber nicht so ausführlich.
Ach so,
okay. Alles gut. Okay. Nee, aber ich hatte mit Zeus hatte ich mir nichts, deshalb ist es
ergänzt. Sekundenschlaf.
Alles gut. Ich bin auch gerade frisch von der Arbeit rein, deshalb verzeiht's mir. Deutsches Transcript gab's jetzt nicht. Thomas, wir können gerne reinstarten. Wie geht denn das überhaupt hier los in dieser Folge, die ja fast eine Fortsetzung ist?
Ja, wir haben einen Rückblick, da kann man ganz schnell drüber haken. Das ist hier von wegen aus 805 Icon. Ja, wir sehen hier das Randprotektorat, dass mal wieder alles kaputt ist, also immer noch kaputt ist, also damals kaputt war. Daniel, der dann kurz nur irgendwie berichtet im Briefingraum, von wegen, dass es mit das Randprotektorat mit der Kaledonischen Föderation in einem kalten Krieg liegen. Daniel, der sich mit Kane unterhält, dass das alles hier Wahnsinn ist. Und ja, wir sehen dann auch nochmal ein paar Folgen ein bisschen was aus Beachhead, der Prior, der irgendwie, wobei das ja auch mit dem Prior jetzt relativ wenig zu tun, also das hätte man sich jetzt checken können. Wir sehen den Prior, der einen Jaffa durch die Luft wirbelt.
Ich glaube, sie wollten nur nochmal verdeutlichen, ja, eigentlich geht es ja theoretisch um die Ori, also nicht wirklich in den letzten Folgen, aber man soll sie nicht ganz vergessen.
Irgendwie. Genau, ne? Mitchell, den wir auch nochmal bei den Sodanern sehen in Babylon, von wegen, na, so von wegen, dass Mitchell dann sagt, hier, ganze Planeten sind ausgelöscht worden, weil sie nicht den Uri folgen wollten. Also hier wirklich minimal irgendwie ein bisschen Angeplänkel, Rückblick. Und dann enden diese Auszüge auch wieder. Wir sehen den Teaser im Kontrollraum. Geht die Folge dann erstmal wirklich los? Das Stargate ist aktiv, die Iris ist geschlossen. Ne, man hört den üblichen Alarm. Und Mitchell sitzt da oben, Harriman neben ihm. Daniel kommt dann dabei und fragt dann: Was ist denn hier los? Ne? Oh, wir haben hier ein Wurmloch von Tigalus. Und ja, ein Typ namens Jared Kane will wohl durchgelassen werden. Und er muss dringend mit dir reden. Harriman sagt dann hier, vorher haben wir auf dem Radio, legt einen Schalter um und Daniel, Jared, hier ist Daniel, was ist denn los? Ja, Jared scheint direkt erleichtert. Dr. Jackson, ich habe wenig Zeit. Ne, ich habe mir hier Zugriff zum Stargate verschafft, ohne Autorisation. Ne, lass mich bitte durchkommen, ich bin alleine und unbewaffnet. Und ja, Mitchell und Daniel nicken sich zu. Mitchell befiehlt dann, ob die Iris, Harriman. Tut das. Daniel fordert Jared dann auf, dann da durchzukommen. Im Gate Room geht es dann weiter. Kane kommt da durch, hat auch die Arme erhoben, zeigt dann auch so, dass er unbewaffnet ist und keine aggressiven Tendenzen hat. Mitchell und Daniel kommen von oben herunter gejoggt und Mitchell sagt den Leuten hier, ne, stand down. Die Guards, ne, legen ihre Waffen runter, also nehmen ihre Waffen runter. Und Kane begrüßt dann Daniel. Daniel stellt auch erstmal Carol Mitchell vor und ja, Mitchell, das ist dann irgendwie so ein bisschen Fanservice, ne, sagt dann so, Tigalus, Post-Apocalyptic Warring Superpowers, ne, also mit vielen, vielen politischen Differenzen und dieser Jared Kane, ja, nett, dich kennenzulernen. Und Daniel wendet sich wieder an Jared und sagt dann, hier, dein Government hat sich schon ewig nicht mehr gemeldet. Wir haben eigentlich angenommen, das. Und Kane sagt, ja, ne, dass wir uns endlich ausgelöscht haben. Nee, bis jetzt noch nicht. Daniel korrigiert ihn so. Ich wollte eigentlich eher sagen, dass ihr unsere Hilfe nicht mal wollt, aber okay. Kane berichtet dann, dass das Landprotektorat versucht, hier irgendwie wieder den Aufbau durchzuführen und sich immer noch gegen die Kaledonische Föderation wehrt. Und ja, Daniel fragt dann, was ist denn jetzt aber eigentlich so dringend? Und ja, 5 Monate zuvor kam ein Typ durch das Stargate. Er hat sich selbst ein Prior der Uri genannt. Und da weiß das geneigte SG-1-Team, also die Hälfte, die da ist, schon was da Ambach ist. Und ja, der Kane berichtet dann weiter, der Prior hat uns nicht nur Religion angeboten, er hat uns Macht angeboten. Ne? Also wenn wir die Uri verehren, dann könnten wir ein Waffendesign kriegen, die wir in den Orbit befördern könnten. Ein Satellit, der uns ja dazu, also der uns dafür, nee, der uns dazu bringt, nee, der uns ermöglicht, die Kaledonia komplett auszulöschen. Ja, Daniel dann, okay, und wie lange dauert das, bis das Ding dann fertig ist? Ist vor 24 Stunden fertig geworden. Wir haben direkt, also man hat direkt einen kaledonischen Militäraußenposten zerstört, vaporisiert, um zu demonstrieren, dass die Waffe wirklich schon operational ist. Und Daniel und Mitchell gucken sich besorgt an. Endteaser, Opening Credits. Im Briefingraum geht es dann weiter. SG-1 sitzt da herum und Kane am Fuß des Tisches, zeigt da auf einem Monitor die Karte von Tigalus und ja, die ist da im Hintergrund und ja, Mitchell will dann auch direkt wissen hier, na, wann macht ihr denn den nächsten Move? Ja, ne, unser Präsident hat hier dem Minister Chaska von der Gegenseite eine Deadline von 5 Tagen gegeben und wenn sie dann nicht innerhalb dieser Zeit sich ergeben, dann werden sie zerstört. Und Danny völlig, auch so, Prior hat euch dazu instruiert und ja, sagt Kane, Rand, es hat hier irgendwie, ist hier total aufgelöst und total in Unordnung und ja, ne, also man hat irgendwie militärische Intelligence Reports bekommen, dass die Kaledonier wohl einen Full-Scale Ground Attack durchführen würden und hier versuchen würden einzugreifen, wollen dann irgendwie den letzten Rest von Rand auslöschen und ja, der Priya hat dann irgendwie angeboten, hier von wegen, dass sie diese Nachricht an den Kaledonier dann irgendwie weiterleiten. Präsident Nadal hat mit dem Prior auch gesprochen. Er hat dann irgendwie zugesichert, dass jeder, der den Origin, das Book of Origin nicht anerkennt, zerstört werden müsse. Ja, auf dem Weg und Daniel vermutet dann, dass das auch der Grund ist, warum man hier irgendwie die Kommunikation abgebrochen hat, ne? Weil das der Prior überzeugt, die Leutchen überzeugt hat, hier nicht mehr mit der Erde zu kommunizieren. Ja, ne, sagt Kane, ja, war ja klar, ne? Ihr habt uns ja keine Waffen und Technologie angeboten, die uns der Prior jetzt aber bieten konnte. Und ja, wir sind nicht nur nahe an der kompletten Zerstörung, ne? So auf dem Weg, wir waren auch kurz davor, als Nation zusammenzubrechen. Das wäre vielleicht aber besser gewesen von dem, was ich hier von euch über die Uri gehört habe. Aber das ist auch hier wieder sowas Henne-Ei-Prinzip. Ne? Hätte er erst von den Plänen der Uri gewusst, hätte er sich an die Erde gewandt. Aber, ne, also, aber so in diesem Fall weiß ich nicht, ob das so... falsche Reihenfolge ist. Ne? Ist egal. Kane setzt sich auf jeden Fall hin. Carter will dann wissen, was er denn eigentlich von uns, von ihnen wollen würde. Und Kane hat dann einen Plan dabei und sagt dann, das sind die frühen Baupläne für den Satelliten. Blöd halt nur, dass der Prior uns hier nicht immer die kompletten Sachen direkt von Anfang an gegeben hat, sondern immer nur Step by Step. Und Carter öffnet dann das Ding und Mitchell vermutet dann einen Zusammenhang dann. Ne? Er wollte halt nicht, dass man hier eine Waffe baut, ohne dass da irgendwie schon dafür Gegenleistungen erbracht worden sind. Ja, Kane sagt dann, nee, der Prior hat gemeint, so wegen, er müsste jeden Schritt halt überwachen und prüfen, ob das richtig umgesetzt worden ist. Und dementsprechend gab es das Step by Step. Aber wäre jetzt auf jeden Fall das Beste, was er irgendwie machen konnte. Man hat irgendwie den Zugriff auf diese Dateien restriktiert, nachdem es irgendwie ein paar Gegenstimmen im Government gab, diese Waffe zu bauen. Und Jack hat dann direkt den richtigen Riecher und sagt dann, ja, ne, du wolltest, dass wir die Waffe zerstören. Na, ist die einzige Chance, sagt Kane. Mitchell dann auch, also bitte, du rettest damit die Caledonia, so von wegen, ne? Sie wollen euch jetzt schon, sie gehen euch ja schon ewig 3 Tage mit ihren Bomben auf den Sack und töten so viele von unseren Menschen. Und Kane bestätigt das und er möchte nicht, dass noch mehr Leben zerstört werden, egal ob das Randarianer oder wie sie auch meistens oder Caledonia sein. Ne? Das ist irgendwie komplett sinnlos religiöser Extremismus und das muss endlich aufhören. Ja, Mitchell bittet dann um einen kurzen Moment Geduld. Ne? Man entschuldigt sich und winkt die anderen heraus in Landrys Office. Und der Rest von SG-1 folgt ihm und da geht es dann auch weiter.
Ja, Mitchell hält die Tür offen. Genau, die sind da alle dann. Und Carter meint, ja, was machen wir nun? Ja, vorsichtig schließt er die Tür. Und Mitchell meint, ja, privat mal sprechen. Ich bin mir sicher, dass General Landry nichts dagegen hat. Wollen Sie denn auf den großen Stuhl? Meint Mitchell und Carter schüttelt den Kopf so. Nee, ich sitze lieber hier und anderen schütteln auch den Kopf und Mitchell meint, Sam, er ist doch in Washington und sie atmet durch, ja, und als Daniel und Tierk sich bequem machen, trifft Mitchell dann auch auf diesen Stuhl zu, zögert dann und gut, macht es dann nicht, er bewegt sich dann schnell, setzt sich auch an den Tisch und wo die Standkarte ist, Carter grinst ihn an, ja, Daniel meint, das ist eigentlich, was? Vieles davon unsere Schuld sei, es hätte da keinen Krieg gegen Tegalus geben sollen, wenn wir eben nicht dahin gegangen wären. Und Mitchell meint, dass O'Neill es auch am besten wohl sagt, in dem Moment, in dem wir durch das Gate treten, stecken wir unsere kollektiven Nasen dahin, wo sie nicht hingehören. Ja, es kommt immer darauf an, wie man sich einmischt. Ne? Tja, wir haben doch den Wiederaufbau angeboten, meint Carter aber noch. Das haben sie wohl abgelehnt, sagt Tjalk. Und Daniel, ja, weil sie von diesem Prior da beeinflusst wurden. Tja, knickt hinter Mitchell durch das Glas, da sehen wir die Karte und da ist dann Kane zu sehen, der schleicht da langsam rum. Und Mitchell meint ja, dieses Satellitending hier, das ist eine ganz neue Nummer auf ganz neuer Ebene. Die Uri bewaffnen jetzt auch ihre Anhänger. Und Carter meint ja, wer sagt, dass sie nicht irgendwann auch Schiffe bauen werden, die in der Lage sind, hier dem anderen Planeten anzugreifen. Mitchell meint, wir müssen jetzt diesen Trend sofort im Keim ersticken und Daniel sieht auch ein bisschen unbehaglich aus. Ja, sollen wir da jetzt einfach hinfliegen und das sprengen oder wie? Und Mitchell, ja, es sei denn, sie haben eine bessere Idee. Und Daniel so, ja, die Tegalans und die Rands da auf Katalonien, ja, die verdienen es jedenfalls, die Wahrheit zu erfahren. Wenn wir ihnen sagen, was wir wissen, wer die Ori wirklich sind, könnten eben sie auch davon überzeugt sein, die Waffe selbst, ja, irgendwie zu demontieren oder wie auch immer deaktivieren. Und ja, und sie denken, die hören uns zu, fragt Mitchell. Naja, lassen sie es einfach Kane vorschlagen und schauen, ob eben die Randianer da uns den zuhören. Mitchell nickt ein bisschen zweifelhaft, aber denkt wohl, das ist wohl erstmal besser als da. So, forsch ranzugehen. Wir gehen forsch ins SGC Carter Lab, wo auch jetzt Carter, Mitchell und Tirk am Tisch rumstehen. Und Mitchell meint ja, können wir nicht die Pläne nutzen, um uns irgendwie so einen Satelliten zu bauen? Du musst ja nur da fragen. Und Carter, ja, die sind schon unvollständig, diese Pläne. Ich meine, es ist nicht mal klar, was diese Waffe da überhaupt antreibt, ne, wie die ganze Sache funktioniert. Und Tirk meint, Kane meint, das seien eben früher Schaltpläne. Und Mitchell, ja, also nicht so nützlich, oder was? Carter meint, das, ja, sie sind bestimmt nicht ganz so effizient. Sie bewegt irgendwie so ein Blatt hin und her, wo irgendwie Designs drauf sind. Zum Beispiel brauchen sie diese Kondensatoren, sagt er hier, nur wenige Minuten, um genug Strom zu speichern, um die Waffe abzufeuern, und dann muss es sich wohl irgendwie erst wieder aufladen und dann geht's weiter.
Das scheint irgendwie so bei den Antika oder den Uri-Waffen, das sind ja eigentlich ja auch Antika, ne, hier generell zu sein. Ne? Auch den komischen Satelliten, den wir in SGA ja schon gesehen haben, war ja das auch so. Der konnte auch ja auch so, nur Bumpf, ja, schießen, warten. Ich weiß nicht, ob das damals daran lag, war das Ding kaputt oder war das
generell? Das weiß ich gar nicht, aber ich bilde mir auch ein, dass er irgendwie aufladen musste. Ja,
die Frage ist, ob das bei Design war oder, ne, ja, dann ja, wäre es generell, also haben die nicht irgendwie, keine Ahnung. Da ist die Technik nicht so ausgefeilt, was Satelliten angeht.
Ein Schuss abfeuern und dann warten. Ja. Und Mitchell meint, naja, also man könnte doch schon meinen, was du jetzt auch sagst, dass so eine Ori-Waffe irgendwie fortgeschrittener wäre. Carter fügt es nochmal für uns zusammen. Mögen das entworfen haben, Anne, aber Rand hat eben andere, ne, Ressourcen und Technologien nur zum Bauen da. Und denkt mal daran, dass es eben nach unseren Maßstäben auch nicht viel brauchen würde, um Rand da eine enorme militärische Überlegenheit über Kaledonia zu geben. Dann können sie leicht zerstört werden, meint Tirk und Carter, ja, wenn die Pläne eben genau sind. Und Mitchell stimmt dem zu. Nehmen wir jetzt die Prometheus, hä? Das sollte kein Problem sein, sagt Carter. Na, der Satellit scheint ja überwiegend eine offensive Waffe zu sein und Mitchell keine Verteidigung. Nun, es liegt auf der Hand, sagt Carter weiter. Rand weiß, dass Kaledonia nicht einmal in der Lage ist, die Umlaufbahn eben mit irgendwas zu erreichen. Obwohl sie zu sehen scheinen, dass eben Sensoren, so ein Targeting, wie sagt man, Annäherungssystem oder so eingebaut ist. Und dann, also man wird da wohl erkannt. Und hier gesagt, ja, ist doch Rille, Prometheus hat die Asgard-Schild-Technologie. Und Carter stimmt auch zu. Nun, wie gesagt, auch wenn sie uns kommen sehen, wird die Waffe in ein paar Minuten brauchen, um aufzuladen. Und wir sollten in der Lage sein, eben aus dem Hyperraum zu kommen, sagt sie. Und dann einen Schuss praktisch sofort dann abzufeuern. Und wenn es dann aus irgendeinem Grund nicht geht, springen wir halt in den Hyperraum. Und ja, Mitchell und Tirk schauen sich an und sind da irgendwie zufrieden, weil das hört sich doch federleicht an und das wird ja genau dann so nicht passieren. Ne? Haben wir schon ein paar Stargate-Folgen gesehen. Das hört sich viel zu einfach an. Wir sind jetzt, ist es eine Holding Cell Commissary?
Nein, die Fressstation immer noch.
Ach, die Fressstation.
Messhall.
Ja. Hier steht Commissary bei mir.
Auch richtig.
Daniel nähert sich dem Kane, hat er irgendwie Becher und ein Wachmann ist er auch. Ja, es sind so Fotos von Militärjets irgendwie. Fotos von Militärjets im Flug gewürzt. Okay, na gut, glaube ich jetzt eher nicht. Genau, und Kane meint, ja, was, noch was? Und Daniel, ja, müssen uns mal Zeit geben hier, das schockiert uns alle irgendwie, dass wir hier nach dem Motto plötzlich auftauchen und ja, setz dich doch, glauben sie nicht, dass sie uns irgendwie zuhören werden? Fragt Daniel und Kane meint, dass eben deren Volk sehr gelitten hat nach dem Krieg und ja, sie müssten irgendwie glauben, dass es einen Grund dafür all diese Bumses gab und ja, Perprio hat euch den wohl geliefert, sagt Daniel. Kane, ja, stimmt den irgendwie zu. Er sagt, das Leiden sei nur ein Test, um zu sehen, wer eben da würdig sei. Also kennen wir alles dieses Blabla. Und Daniel meint auch ja nur, wenn es ein gutes Gefühl gibt, da sei er nicht alleine, ne? Er schweigt dann und Daniel fragt dann ja, Kane, ich muss mal nach der Leda fragen, die kennen wir ja auch noch. Und Kane macht eine Pause und führt aus, dass vor 5 Monaten Rand da entschied, ob es da was, ob er Origin akzeptiert, ach so, die Ori akzeptiert oder nicht, und dann gibt es das, was wir auch schon ein, zwei Mal gesehen haben, mit dieser Krankheit, die durchs Land totste, Tausende wurden todkrank, und der Priya sagte, ne, hier, diejenigen, die eben den Glauben der Ori umarmten, die werden dann geheilt, und ja, dann fingen eben die meisten oder viele an, diese Ori wie Götter zu akzeptieren, und Daniel schließt dann seine Augen, und Kane meint, ja, man hat dann irgendwie viele beobachtet, wie sie den Glauben dann eben gegen ihr Leben abschüttelten so und jetzt das akzeptierten. Aber Lida hat sich da wohl geweigert und ja, Daniel ist ein bisschen verärgert und runzelt die Stirn.
Das ist natürlich auch Quark. Hier an der Stelle ist es ein bisschen merkwürdig, weil der Prior schickt die Seuche ja aus. Also ne, er infiziert nicht einzelne Leute, weil die den Uri-Glauben nicht annehmen, sondern infiziert einfach alle oder streut das aus und jeder steckt jeden an. Ne, also eine typische Pandemie. Wie soll denn das jetzt passieren? Geht er zu jedem Einzelnen, der jetzt an den Uri-Glauben gegangen ist und legt ihm die Hand auf die Kopf?
Mit dem Glaubensdetektor.
Das macht keinen Sinn. Das, ne? Also sobald du dich den Uri anschließt, dass du dann irgendwie geheilt wirst. Also das passiert weder automatisch. Das heißt, der Prior müsste dann Millionen von Leuten antatschen. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Die werden
dann
alle genetisch also, verändert und deshalb nicht betroffen. Ja.
Also macht keinen Sinn. Also ne, es hätte eher sein müssen, so von wegen, hey hier, ne, im großen Ganzen sagen die Leute alle, hey hier, wir nehmen das, den Uri-Glauben an. Dann heilt der Prior die alle, also im großen Stil. Und dann werden vielleicht noch die Dissidenten aussortiert, ne? Also dass sie dann von den anderen, also das macht keinen Sinn, dass sie jetzt gestorben ist, weil sie den Glauben nicht ansieht, dass sie in dieser Krankheit gestorben ist und alle anderen plötzlich, das macht keinen Sinn. Also nee, ich glaube nicht, dass der Prior, wie gesagt, jedem auf die Stirn toucht, um den Einzelnen zu heilen.
Hat er viel Arbeit vor sich, wenn es nur einer ist. Daniel tut es leid und dann Walter tritt ein, hat ein Blatt Papier und steht dann da bei Daniel und meint dann hier, wir haben hier gerade eine Mitteilung von der Randregierung erhalten. Es gibt es an Daniel weiter und die Nachricht, da hebt er die Augenbraue, Tierhack-mäßig überraschend. Sie wollen reden und schaut dann Kane an und schaut mal, wie er dann vielleicht drauf reagiert. Genau, und dann geht's dann eben weiter im Randprotektorat in der Hauptstadt. Weiß gar nicht, ob die einen Namen hat, aber ja.
Daniel und Kane sitzen da auf einer Bank, sind in einer Zelle eingeschlossen und Daniel beschwert sich dann, das ist jetzt nicht der Empfang, den ich mir hier vorgestellt hatte. Und Kane will aber dann direkt auch wissen, was passiert denn, wenn deine Leute nicht von uns hören? Und sollen einfach weitermachen, ne, die Waffe zerstören. Dann kommt Präsident Nadal herein. Kane springt doch auf und begrüßt ihn. Präsident Nadal wird gespielt von John Aylward, also A-Y-L Ward. Zweimal hinter Mond gleich links, einmal Diagnose Mord, einmal Akte X. Herr Dr. Donald Ornsbaugh in Emergency Room 74 Mal gespielt. Also da ist er einmal Fringe, insgesamt 99 Rollen. Ja, und dann sagt er, hier ist Senator Kane und das hier ist Dr. Daniel Jackson. Ich weiß, wer er ist. Und na ja, Daniel sagt dann, ich repräsentiere die Erde auf einer diplomatischen Mission und Nadal interessiert sich herzlich wenig dazu und wendet sich wieder an Kane und sagt dann, hier, Jared Kane, ich informiere dich darüber, dass du wegen Verrates unter Arrest stehst. Und Daniel, hey, was? Du hast uns hier irgendwie beschissen, als wir hingekommen sind. Ja, also hast uns hier irgendwas vorgemacht. Ja, Dr. Daniel Jackson wendet sich dann Nadal an ihn. Ihre Regierung hat irgendwie einen Kriminellen beherbergt und ihr habt auch irgendwie geheime Dokumente, ne, die jetzt vital wichtig für unser Land sind. Und deshalb seid ihr jetzt beide Enemies of the State und werdet jetzt irgendwie hier festgehalten, bis es da ein Gerichtsverfahren gibt. Auch interessant, dass Nadal Dr. Jackson vorwirft, dass man hier einen Kriminellen beherbergt. Den hat man ja erst zum Kriminellen erhoben, als er mit den Akten abgedampft ist, durch das Stargate.
Ja,
also, woher sollen wir das wissen? Das ist auf wegen, einmal rundum durch die Galaxis alles anwählen und sagen, hier, wer Jared Kane beherbergt, der ist direkt hier Enemy of the State. Also, das ist auch merkwürdig. Naja, okay, Enemy of the State, ne, so von wegen, keine Ahnung, ne, dass man dann das dann insgesamt trotzdem bei Daniel anerkennt, ne, weil die haben jetzt irgendwelche wichtigen Sachen gehabt oder so und durch Spionage hast du nicht gesehen. Das kann ich noch, aber der erste Satz macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Also wenn man von nichts weiß, kann man auch schlecht jemanden dafür bestrafen. Vor allem, wenn man denjenigen das nicht hat wissen lassen. Ja, wir sehen im Weltraum die Prometheus, die durch den Hyperspace rast. Auf der Brücke sind wir dann. Marx, Pendergast und Womack sitzen auf ihren Stationen und Mitchell und Tiag bei den F-302-Uniformen, also in den Jumpsuits, und Carter in ihrem typischen schwarzen BDU stehen da neben der Türe und Marx berichtet, hier, wir kommen dem Planeten näher, Sir, und Pendergast sagt dann, hier, so, sobald wir da sind, bitte einmal Dr. Jackson durch hochbeamen. Ne, sobald sie seinen Lokator irgendwie lokalisiert haben. Und Womack bestätigt das. In den Gefängniszellen geht es wieder weiter. Denn er sagt, ja, hier, ich vermute mal, dass das ne, dass der Prozess wohl hier irgendwie manipuliert worden ist. Und Herr Ken sagt, ja, wir können glücklich sein, wenn wir überhaupt so weit kommen. Und ne, der Präsident Nadal ist hier irgendwie komplett paranoid, was die Kaledonier angeht, ne, und kaledonische Spice. Und ja, ich habe ihn jetzt hier irgendwie betrogen. Und er könnte vielleicht davon ausgehen, dass ich auch Part Teil dieses Netzwerks sein würde. Und ja, Daniel macht noch einen halbherzigen Witz mehr oder minder. So von wegen, oh, ich hoffe, ne, ich gehe nicht davon aus, dass euer Land irgendwie Gesetze hat, die gegen Folterung sprechen. Und Kane sagt, nein, leider nicht. Und dann kommt ein Typ daher, Pernod genannt, wird gespielt von Ernie Hudson. Er hat Winston in Ghostbusters gespielt. Also wir kennen ihn alle. Captain Monroe Kelly im Film Kongo, Agent Fowler in Transformers Prime, in der Transformers Prime Synchro. Ansonsten hat er wirklich viel, viel Synchro gemacht, 260 Rollen, aber fast alles Synchro. Also, aber wie gesagt, wir kennen ihn durch Ghostbusters, Winston halt. Und Perno, ja, macht sich so ein bisschen lustig über Kane. Ja, hier, du hast aber Courage, hier wieder herzukommen, Kane. Und na, Kane stellt dann Dr. Jackson vor und ja, und der sagt, ja, Wischiwaschi ist erstmal egal. Und Perno will dann wissen, warum bist du überhaupt zurückgekommen? Und ja, wir, Dr. Jackson und ich, haben hier gemeint, dass es vielleicht ein paar Sachen gibt, die Leute von Rand wissen sollten. Ja, Perno sagt dann, ja, das Einzige, was ich wissen will, sind jetzt hier die Namen der Leute unter uns, die für die Kaledonier arbeiten. Und Kane sagt, nee, tut mir leid. Ich bin zwar zur Erde, um Hilfe zu kommen, um Hilfe zu bekommen, aber deshalb habe ich immer noch keine Informationen über die Kaledonier oder wer die Unterstützer hier in unseren Reihen sein könnten. Perno sagt, ja, die Erde ist doch hier für unseren aktuellen Zerfall irgendwie zuständig. Die ist doch da ursächlich dran beteiligt. Ja, es ist wohl sehr, sehr verzweifelt, da sich hinzuwenden. Und Daniel versucht es auch nochmal so und sagt dann hier, na, Kane kam zu uns, um hier einen katastrophischen Fehler zu verhindern. Ja, die Priore haben euch jetzt nicht alles über die Uri erzählt. Ihr solltet zuhören. Ihr solltet alles darüber hören, bevor ihr da irgendwelche Waffen benutzt, die man euch angeboten hat, um die Kaledonier zu löschen. Und Perno dreht die Worte dann Daniel munter um. Also, ihr sympathisiert mit Kaledonier. Und Kane dann auch, nee, das hat er jetzt nicht gesagt. Ja, also, wie es in nächster Zeit weitergeht, ne, das liegt an euch. Na, also, solange ich jetzt nicht herausgefunden habe, wer hier noch weiter mit euch arbeitet, dann werdet ihr wohl keinen Frieden finden. Benno geht, der Wächter schließt hinter ihm wieder ab. Wir wechseln auf die Prometheusche Brücke und man ist mittlerweile aus dem Hyperraum gefallen. Womek hat den Lokator lokalisiert und sagt dann, Pendergast befiehlt dann, ihn direkt auf die Brücke zu beamen. Der Askalstrahl aktiviert, aber man bekommt nur Daniels ja, Wrist-Ding zu hochgebeamt, also es war nicht mehr an Daniel dran, der Locator. Ja, Mitchell hat auch, das scheint nicht gut gegangen zu sein. Und Carter, ja, so okay, ne, wir haben auch nichts von ihm gehört, das gibt schon Anlass zur Sorge. Aber Marx unterbricht dann, wir haben den Satelliten lokalisiert, Pendergast befiehlt da drauf zu zielen. Tiak wirft, ich weiß, wir wollen jetzt erst ein, so viel, oh, das wird doch jetzt ja als kriegerischer Akt gegen die Rand gewertet und ja, ne, also Carter tutet dann auch ins selbe Horn und sagt dann, ja, könnten hier Probleme bekommen, da irgendwie Daniel heile zurückzubekommen, dass man da irgendwie drüber reden könne überhaupt. Im Randprotektorat Bunker geht es weiter. Nadal nur hört irgendwie einen Alarm und fragt dann, hier, Commander Pernod antwortet dann, hier, Mr. Präsident, die Satellitensensoren haben ein Schiff lokalisiert, was näher kommt und man sieht das dann auch auf so einem Computerdisplay, nur blinkende Lichtlein. Ja, an Bord der Prometheus geht es dann weiter. Man hat mittlerweile anvisiert und ne, Pendergast sagt dann aus, wegen, ja, wir haben hier den Satelliten im Fadenkreuz, wir könnten sie rufen und dann Dr. Jackson irgendwie als ja, tauschen. Also, wobei das ja auch Quark ist. Ne, oh, wir greifen euren Satelliten nicht an, gebt uns Dr. Ja wenn ihr uns Dr. Jackson gibt und dann hinterher feuern, ist natürlich auch, wäre möglich. Tiak sagt das auch, ne? Das würde jetzt nicht die Mission, das Ziel der Mission sein. Und Mitchell tutet ins selbe Horn, ne? Und sagt dann auch hier, Dr. Jackson wusste, worauf er sich einlässt. Er hat uns doch gesagt, dass wir weitermachen sollen, egal was passiert. Carter seufzt so ein bisschen, sagt dann, ja, das stimmt wohl, ne? Er würde nicht sein Leben für Tausende oder für Millionen Kaledonier eintauschen. Und Pendergast sagt nochmal, hier, ihr müsst das entscheiden, Colonels, ne? So von wegen, ihr solltet euch aber schnell entscheiden. Und dann Womack, ja, hier, Power Build-up im Satelliten. Und Ja, der Satellit dreht sich, stellt dann Carter fest und es wird gezielt. Ne, General Quarters sagt Pendergast und ja, Full Power Show Forward Shield Generators und Maintain Course and Speed. Man hört einen Alarm und ja, dann wird einmal von Mitchell zugenickt, dem Pendergast. Ne, sagt er, do it. Pendergast lässt feuern. Firing Missiles. Wobei das auch irgendwie albern ist. Warum schießen die nicht mit der Railgun? Also, das ist, weiß ich nicht. Ja, wir sehen auf jeden Fall, dass zwei Raketen auf den Satelliten zu rasen und ja, prallen aber auf ein Schild. Und ja, wir prallen zurück auf die Prometheusche Brücke.
Ziel bleibt halt intakt und der Pendergast ist auch sehr baff. Und Carter meint, es sieht so aus, als hätten sie irgendwie ein Schild. Ja, haben sie ihnen wohl defensive Fähigkeiten verliehen. Und ja, was nun? Niemand auf der Brücke hat da irgendwie auch eine Antwort drauf. Im Kommandobunker der Rand. Ja, es ist eh nicht spannend. Und da meinten Techniker, dass die Schilde halten. Wir empfehlen den Warnschuss, meint der Pernod. Und der Tennisspieler hier, Nadal, ist empört. Ja, ihr wurdet angegriffen, Kommandant. Ne? Müssen auf gleiche Weise reagieren. Zielt auf das Schiff und Techniker sucht dann eben und nach der Bestätigung von Pernod, der nickt. Und ja, der macht da irgendwie an der Konsole irgendwas rum. Und ja, das Erdschiff wurde ins Visier genommen. Waffen grundiert und bereit. Okay. Und Pernod meint dann Feuer und dann sieht man so einen roten, was, Schutz. Und dann der Techniker drückt da irgendwie drauf und auf den Knopf. Im Weltraum ein Blitz, so orangenfarbiges Waffenfeuer-Ding vom Satelliten aus, schießt volle Kanne auf die Prometheus zu und der Strahl trifft erstmal auf das Schild, ne, der Prometheus, und aber ja, scheint's auch zu durchschlagen, ne? Also vorderer Teil der Prometheus, da ist einiges ein bisschen in Schutt und Asche, also das Schutzschild ist ja nicht mehr so effektiv, wie wir es gewohnt sind.
Man hat den Plan auch nicht verfolgt. Ne? Also eigentlich war es ja von wegen, wir schießen die Dinger ab, springen dann in den Hyperraum. Das ist ja überhaupt nicht
Nee.
passiert. Also das ist auch
Ja, wegen Denken haben sie dann
irgendwie,
vorgeschoben irgendwie. Ja.
ja, ein bisschen merkwürdig. Hier noch ganz kurz, Randprotektorat im Bunker, sagt der Techniker ja was, ne? Shields are holding. Der Techniker wird gespielt von Sage Brocklebank. Einmal 4400, einmal Smallville, einmal Fringe, einmal Arrow, einmal Supernatural, zweimal Once Upon a Time, einmal Legends of Tomorrow. Insgesamt 62 Rollen.
Auf der Brücke jetzt Dampfsprudel, also ist da überall zu sehen, ne? Man kennt es immer, alles zischt und die Crew wird da aus dem Sitzen geschaukelt und Pendergast meint hier, was, irgendein Manöver, voller Schub und ja, Funken regnen dann da und ja, Tielk eilt da irgendwie zur Hilfe und Schreie und ja, Warmack meint, dass die Sublichtmotoren nicht mehr reagieren und Marx, ja, die Waffen sind auch down, Lebenserhaltung und Rumpfintegrität auf Decks 3 bis 7, das ist alles schon lost sozusagen. Warmack stützt dann auf diese verlassene Konsole, ne, da geht ja alles drunter und drüber und will da irgendwie alles, irgendwas wiederherstellen und Mitchell meint, ja, diese Explosion hat ja jetzt die Schilde volle Kanne durchschlagen, ne, und ich verstehe nicht wie und sagt Carter und Sensoren, sagt Womack, erkennen eben, die Waffe wird jetzt wieder aufgeladen. Ne? Also man hat jetzt nur noch ein paar Minuten, sagt Mitchell. Und wie ist denn der Hyperdrive-Status? Fragt Pendergast. Und der ist nämlich offline, sagt Womack. Und Rumpfintegrität ist instabil, meint Carter. Max, ja, meint dann, medizinische Teams melden 4 Verletzte, 8 Besatzungsmitglieder. Sind dann irgendwie, weiß man noch nichts, von Deck. Dampfausbrüche irgendwie von anderen Decks und Mitchell zu Pendergast, ja, hier, das kann nur noch einmal, können sie irgendwie auf das, was, ach so, das Ding kann nur ein Ziel praktisch anvisieren und dann drauf schießen, also nicht irgendwie parallel noch andere Sachen angreifen und ja, nach dem Motto hier, wie sieht's mit den Kleid, also nennt den eigentlich F302, ja, aus und Pendergast meint hier, go, hier, los und Mitchell nickt, packt Tiak am Arm und ja, da gucken wir doch mal, was wir anrichten können. Also, vielleicht können wir da irgendwie das so knacken, meint der Mitchell. Im Space sehen wir jetzt auch eine kleine Szene, wie eben die F-302 starten vom Kleiderbügel. Das ist ja auch geil. Und schwingen dann eben da umher. Genau, in dem Randbunker, die Schiffe da werden dann auch dort wahrgenommen auf so einer Videoleinwand, diese schnellen kleinen blauen Punkte, da, so wird es da visualisiert und das wird vom Pernod auch nochmal verbalisiert, das Schild hält immer noch und durch die Gnade unserer Götter meint da Nadal, ja, der ist ja schon voll auf Ori-Linie und der Randtechniker meint, in 30 Sekunden können wir hier nochmal neu feuern und ja, ziehen Sie doch wieder auf das große Schiffchen da, meint der Nadal und im Space die F302, gehen in so eine Formation und lösen auch Raketen auf und beschießen praktisch den Satelliten. Aber es ist dasselbe Bild, ne? Die Raketen prallen vom Satellitenschild ab und das bringt überhaupt nichts mehr.
Ja, was natürlich vermutlich auch totaler Quatsch ist, ne? Also die Prometheus wird ganz andere Bestückung haben, was Raketen angeht,
Ja.
als die F302 ist.
Die
Also
sind
wenn
ja
die
eher
F, wenn die
kleiner, also.
Prometheus, ja eben, also wenn die Prometheus schon keine Chance hat, da mit den richtig dicken Wumsis
Ja.
durchzukommen, also was will man da mit den F302s? Außer du machst jetzt alle Kamikaze-mäßig
Ist
auf einen
wahr.
Punkt, damit die Prometheus, also so ferngesteuert-mäßig, ne, sodass das Schild
Ja.
aufreißt und du dann einmal da durchballerst. Aber das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also
Nee.
wirklich überhaupt nicht.
Wenn es jetzt irgendwie die F-302 noch andere optionale Laser, was weiß ich, irgendeine andere Waffenart hätte, hätte man es, aber so ist natürlich ein bisschen, ja, Aktionismus einfach nur. Und ja, im Cockpit, Mitchell sitzt auf dem ersten Platz, Tirk ist hinter ihm. Und ja, nützt nichts, Blue Leader, ne, wir kommen nicht durch. Und Mitchell meint, ja, bleibt dran, Jungs, hier, jetzt anderes Angriffsmuster, aber fliegen sie jetzt. Und ja, man sieht dann eben noch Raketenfeuer, aber wird auch, also vom Schild abgelenkt, das hat keinen Erfolg auf der Prometheuschen Brücke. Mein Pendergast, dass man jetzt hier Suplichtmotoren bräuchte. Und ja, Womack versucht das alles, aber Hilfssysteme irgendwie, wie sagt man, aktivieren sich nicht. Sie arbeiten da hektisch rum, es funkt da auch überall. Und Carter meint, ja, können wir nicht hier die Hauptstromrelais, die sind beschädigt. Sie überquert dann die Brücke, der geht dann zu einem großen Videokontrollbildschirm und zeigt ihm diesen Schaltplan der Prometheus. Kann man das irgendwie reparieren, fragt Pendergast derweil. Und Carter meint, ja, wir müssen die Stromversorgung hier durch einen Bypass irgendwie umleiten und zoomt dann auf den bestimmten Teil des Schiffes. Und ja, wir sollten begrenzte Supply-Fähigkeit bekommen. Und Pendergast, ja, gibt Mark nochmal einen Schulterklopfer oder wie. Und hier, Mark, du bist. Geh mit Colonel Carter und der steht dann auf und verlässt mit Carter die Brücke. Die sollen das zu zweit irgendwie managen und da das ganze Chaos ein bisschen ja, in den Griff kriegen. In einem Korridor der Prometheus, da ist auch Feuer überall, Rauch auch natürlich. Und die Carter und Max laufen da lang und sie meint dann, man müsse irgendwie noch zwei Ebenen erreichen und laufen da an Personal vorbei, dass da irgendwie sich auch beeilt halt. Und gerade meine hier, Captain, der Aufzug ist nicht sicher und zeigt dann einen anderen Korridor an. Und mag, okay, na, habe ich jetzt irgendwie nicht dran gedacht. Und ja, es ist alles halt chaotisch, auch für die, die eigentlich das Schiff kennen sollten in dieser Situation. Auf der Brücke der Wein. Pendergast immer noch auf dem Stuhl, koordiniert da die Notfälle und Womack setzt sich dann und Pendergast fragt mal nach Schilden und die vorderen Schilde, sagt er, Womack, sind bei 40% und Pendergast meint dann ja alles, alle Leistung halt auf die Schildgeneratoren und Womack hält dann inne und sagt eben, Sir, die Waffe hat jetzt wieder maximale Leistung erreicht und Pendergast meint dann auf dem Lautsprecherknopf drückend eben alle hier bereithalten für den Aufprall. Ja, in den F302 ist Mitchell und Teal'c blicken da zum Satelliten und ja, der Schild ist immer noch nicht geschwächt, stellt er fest, das wussten wir auch vorhin schon. Und die F302 formieren sich irgendwie nochmal neu und ja, der Satellit schaltet sich an, um nochmal zu feuern und ja, durchdringt erneut. Die Prometheus schneidet dann auch das Schiff ein bisschen durch, als wäre es Butter. Eine riesige Explosion bricht aus und es ist viele Trümmer. Sieht alles sehr schlecht aus und die Crew wird dann auch von Sitz nochmal geschleudert und es verdunkelt sich jetzt auch alles ein bisschen. Und ja, Marx fällt dann von so einer Sprossenleiter runter, schafft es aber, sich da aufzufangen. Genau, zwei werden aber da, glaube ich, in der Szene auch noch da raus, Vakuum rausgesaugt. Genau, und Carter hält sich auch an der Leiter fest und ja, hat ihn dann irgendwie auch gefangen oder einfach kann ihn da hochhelfen. Womack auf der Brücke mit Pendergast klammert sich da irgendwie an zwei Sitzen und Kommunikation ist da immer noch währenddessen parallel alles durch die Funken halt im Korridor. Carter hilft denen dann hoch und ja, der blutet dann auch schon und geht's dir gut und Marx mit, ah, mein Arm und ja, hier, Brücke, hier ist Carter, könnt ihr uns hier den Hilfskontrollraum da zwei mit Strahlen? Öffnen war es, glaube ich. Auf der Brücke meint Womack negativ in der Kontrollmann, da gibt es keine Lebenserhaltung mehr. Pendergast bedient sich dann unsicher an so einer Steuerkonsole. Derweil im Randbunker, die schauen sich das Spektakel auf dem Videobildschirm relativ entspannt logischerweise an und der Pernod meint ja, das Schiff ist jetzt wohl verhindert oder eben kampfunfähig, würde ich jetzt mal sagen. Sollen wir da jetzt irgendwie einen Aufruf zur Kapitulation bringen, ne? Oder und der Nadal, nein, hier Buch der Ori, dies, das, Ananas, Feinde der Ori, die brauchen keine Gnade zu erwarten und da müssen wir einen Weg durchziehen. Wir müssen diesen Angriff mit aller uns zur Verfügung stehende Macht niederschlagen und Pernod schaut ein bisschen aus, als würde er das irgendwie anders sehen, aber macht auch nichts, ne? Und ja, dann in der F302 erfordert Mitchell einen Statusbericht von der Prometheus an. Der sitzt da auf der, also steht auf und an seiner Konsole der Pendergast auf der Brücke und es raucht alles und im Moment ist es irgendwie nicht so ein guter Zeitpunkt und können wir irgendwas machen, fragt Mitchell und Pendergast negativ, Blue Leader, man hört dann Schreie und genau, in der F302 gibt es eine Pause und Mitchell meint nur Roger, also da kann man jetzt nicht viel ausrichten, ja, Miniszenen in der Brücke, ja, flackert's Feuer irgendwie und Carter meint dann Richtung Brücke, hier ist Carter, wir brauchen, genau, jetzt nee, jetzt kommt das, was ich dachte, wir brauchen hier Deck 15 entsiegelt, also da wollen sie hin und Pendergast zu Romek, ja, machen sie das, was sie da können und der macht sich auch sogleich da ans Werk und wir sind jetzt in einem Korridor, wie Carter und Max vor dieser Tür stehen und ja, spricht ins Radio und dann kennen ja die Brückenpläne. Und Carter meint, wenn das Achterleitungssteuerelement noch inaktiv ist, sollten wir in der Lage sein, eben den Naquada-Generator so zu manipulieren, dass die Stromversorgung, dass er das irgendwie auf unter Lichtantrieb umleitet. Also dann hätte man praktisch wieder halt kurze Zeit ein bisschen Speed, ist jetzt auch nicht so viel, aber besser als nichts, logischerweise, wenn man beschossen wird. Und Pendergast meint, ja, du hast etwa 2 Minuten, Colonel, und ja, sie öffnet das Panel und schaut sich das an und sagt, ne, das ist nicht genug Zeit, ne, also dieser Star Trek Scotty-Moment, der klassische, und Pendergast seufzt und, ja, weiß jetzt auch nicht, was er machen soll, zu Womack meint er jetzt erstmal, ja, öffnen Sie hier einen Kanal, irgendwie, der auf alle Frequenzen ausstrahlt, ja, Sir, und Pendergast hier, this is Colonel Lionel Pendergast vom Erdschiff Prometheus an das Randprotektorat. Ihr Angriff auf unser Schiff hat unsere Motoren ernsthaft beschädigt und unsere Waffensysteme lahmgelegt. Womack schaut ihn nur schockiert an, nach dem Motto, was hat denn der Mann jetzt vor? Und das Randprotektorat, da steht der Nadal jetzt prominent in der Mitte, Kopf nach oben geneigt und hört das halt an. Und Pendergast weiter, ja, Randprotektorat, hier ist das Erdschiff Prometheus, wir wollen unsere Kapitulation verhandeln. Ich wiederhole, wir wollen unsere Kapitulation verhandeln. Ja, Pernod sieht ein bisschen nachdenklich aus und will, guckt erstmal so Richtung Nadal, aber der bleibt recht ausdruckslos. Also da hat man wohl verschiedene Ideen, wie es da weitergeht. Und dann geht es jetzt auch weiter auf Deck 15. Carter und Marx arbeiten da und an dem sogenannten, also was heißt sogenannten, aber eben an dem Plan, diesen Aquada-Generator rum, wollen da rum manipulieren und okay, fahren sie es ab und Max wendet sich dann, ja, müssen wir nicht erst hier mal irgendwie den Stromfluss testen, dass das alles hier läuft? Und nee, haben keine Zeit, aber ja, ich weiß, machen sie es einfach und Max treibt dann den Generator an, stellt den an und dreht sich dann wieder Richtung Karte, also da ist jetzt wirklich keine Zeit, um da irgendwie Dinge zu testen, logischerweise. Ja, und dann geht's weiter in der F302 mit Mitchell und Tjalk.
Mitchells Cockpit, ja, und das wegen, okay, das ist hier sinnlos. Ins Radio sagt er dann, Blue Squadron, Blue Leader hier, ne, Break of the Attack. Und dann versucht mal hier euch zwischen die, also das ist ja auch totaler Blödsinn, ne? Also von wegen, der befiehlt dann irgendwie so wegen, liebe Leute, macht euch mal auf die Socken, stellt euch zwischen den Satelliten und die Prometheus, damit man irgendwas abfangen könnte. Mal ganz ernsthaft, die Schilde der Prometheus haben das nicht ausgehalten. Wie sollen denn da jetzt, das ist doch Selbstmord. Ja, auch an Tiag wendet er sich, ne? Vielleicht hat einer da irgendwie die Möglichkeit irgendwie, hat Glück, sagt er auch noch, ne? Um da irgendwie ein bisschen was vom Strahl aufzuhalten. Und Tiag sagt das auch, das ist aber nicht sonderlich das, was ich als Glück bezeichnen würde, Colonel Mitchell. Ne, kann aber nur gut für jeden an Bord der Prometheus sein, für jedermann. Der prometheuschen Brücke ist ein Pendergast und seine Crew immer noch dabei, da irgendwie Energie wiederherzustellen. Und im Radio hört man dann so wegen, na, das Präsident Nadal vom Randprotektorat, ne, an die Earth Vessel. Na, und dann bitte sagt uns doch mal hier, warum ihr hier überhaupt diesen Akt der Aggression gegen unsere Nation ausgeführt habt. Und Pendergast hat dann zurück, so von wegen, also bitte, was habt ihr missverstanden? Na, wir sind hier auf einer Emissary Mission, ne, von wegen Dr. Daniel Jackson. Na, und so von wegen, er hat irgendwie, na, ist die Kommunikation ist abgebrochen. Ja, aber das Erste, was ihr hier gemacht habt, als ihr angekommen seid, den Satelliten anzugreifen, und Pendergast antwortet auch direkt so von wegen, also bitte, ne, der Satellit wurde angemessen, dass er auf uns zielte und hochgefahren wurde, und das ist wohl der erste Akt der Aggression. Na, man hört unten dann auch Pendergast, also es wechselt zwischen unten und oben, das ist, na, wir haben uns nur gewehrt. Ja, und jetzt sind wir auf jeden Fall keine Bedrohung mehr, so von wegen, ich habe jetzt hier haufenweise Leute an Bord, die medizinische Betreuung benötigen, und außerdem verliere ich Atmosphäre. Pendergast versucht es dann weiterhin und sagt dann hier, von wegen, wir geben uns, und wendet sich dann an die Brückencrew und sagt dann hier, Finger, Daumen drücken. Unten im Bunker, Nadal irgendwie mit Daniel dran, so wegen, dein Planet hat hier ein Schiff gesendet, um uns zu attackieren. Na, ich will jetzt zwar keine mehr Leben mehr nehmen, aber na, wenn du uns alles erzählst, was du weißt, dann werde ich hier ihre Kapitulation annehmen. Und Penno tut den selber Horn. Na, wer ist hier an dem Angriff beteiligt? Na, was planen die Kaledonier noch weiterhin? Und Daniel sagt, tut mir leid, ich bin kein Spion. Ich wollte euch nur dazu bitten, euch überzeugen, hier diese Waffe zu dismanteln, ne, bevor es überhaupt hier alles notwendig wurde. Und dann auch so, warum sollten wir das überhaupt tun? Das habe ich doch versucht zu erklären. Perno dann auch an Kane, ne, wer hat hier dich dabei unterstützt, hier ans Stargate zu kommen? Kane sagt, ich bin alleine dran gewesen. Und dann, ja, du lügst, ne, du bist doch hier Teil dieses Spy-Networks, ne, das die Kaledonia unterstützt. Na, Daniel, er macht dann einen doofen Move, weil das wird den Typen noch weiter ärgern. Er sagt nämlich so von wegen, ja, glaubst du, denk mal darüber nach, ne? Wenn Kaledonia da irgendwie die Informationen weitergibt, so von wegen, dann wird das wohl so sein, dass einige Leute nicht mit deinem Handeln zufrieden sind, einverstanden sind. Man wird aber unterbrochen von einem Techniker, der dann sagt, die Waffe ist geladen, und Nadal dreht sich auch zu dem Techniker, und aber dann versucht, hier bitte, bitte, ne, also hier hör doch mal auf mich, bevor du hier irgendwie weiter unschuldige Leben tötest, opferst. Nadal sagt, tut mir leid, na hier, wir verteidigen uns nur, euer Schiff hat uns angegriffen. An Bord der Prometheus geht es weiter. Womack berichtet, dass die Waffe jetzt geladen ist. Und Pendergast wendet sich dann per Radio an Colonel Carter. Die braucht aber noch ein paar Minuten. Hätte man aber nicht. Sam, tut mir leid. Na, gib mir jetzt so viel Energie, wie du geben kannst. Na, alles von den Schilden runternehmen. Und wir werden jetzt hier versuchen, den Asgard-Beamstrahl aktiv zu kriegen. Und Carter, so, bitte was? Ja, wir verlassen jetzt das Schiff. Und Pendergast steht auf und geht dann zu Womack und sagt dann hier, ne, Evakuierungsbefehl geben. Ne, alles Personal soll hier runter auf die Planetenoberfläche beamen. Und am besten ein offenes Feld in Kaledonia. Und Womack bestätigt, dann meldet man sich auch bei den F-302s und sagt dann hier, Prometheus an alle F-302s, wir haben jetzt die Evakuierung begonnen. In Mitchells F-302 hört man das auch, ne? So von wegen hier, nähert euch dem Schiff mal nicht weiter, geht auf Abstand, trefft uns am Rendezvous-Punkt auf dem Planeten. Mitchell bestätigt das. Auf der Brücke geht es weiter. Ne? Pendergast sagt, hier, ich werde hier alle weiteren finalen Transportkommandos abgeben. So, alle anderen bitte auf den nächsten Beamsite. Und dann, let's go, people, order. That's an order, move. Und Womack will aber eigentlich nicht, Sir. Ne? Ja, los, abdampfen. Und ja, dann sieht man das auch, dass die Leute hier ihre Station verlassen, ne, und dann auch im Flur und sowas, ne, let's go to the hatch, hurry, hurry, hurry. Und auf dem Prometheus in Level 15 geht es weiter. Carter guckt da auf den Energieoutput des Naquada-Generators und sagt zu Marx, hier, los, ne, wenn ich das hier nicht schaffe, dann werden wir hier keine Energie mehr haben, um jeden Mann rauszubeamen. Marx zögert kurz und Carter sagt dann genau so, you go! Und dann verschwindet auch Marx im Protektorat-Bunker, geht es weiter. Nadal, der da immer noch runter, ja, wir müssen die Götter nicht enttäuschen, ne? Wir müssen unser Schicksal umarmen, fire the weapon! Und Daniel versucht es dann auch nochmal und sagt dann, wait! Und Kane gleichzeitig, no! Und ja, man wird aber festgehalten. Oben sieht man noch, dass Pendergast hier versucht, so schnell wie möglich alle Leute raus zu beamen. Da kommt nochmal ein Alarm. Wir sehen die Waffe, die jetzt auf die Prometheus wieder feuert, mitten rein. Die Prometheus bricht in zwei große Stücke. weitere Explosionen an Bord des Schiffes zu sehen. Und ja, Pendergast schaut nochmal aus dem Main View aus der Kanzel heraus und ja, dann schließt er die Augen und wir sehen im Weltraum weiter die Teile, die auseinanderdriften, Explosionen. Und dann ist es irgendwann ganz vorbei. Mitchell beobachtet das auch aus seiner F-302 heraus, zieht dann irgendwann seine Atemmaske ab und verdammt flucht er dann auch noch im Protektorat-Bunker. Der Techniker ganz knapp wieder, die Erdwessel ist zerstört worden. Und wir sind dann zurück in einer Jailcell. Daniel und Kellen sitzen da wieder herum. Und Penno kommt dann dazu und sagt dann Daniel, ne, also tut mir leid wegen deiner Leute, ne, aber ne, dein Planet und auch die Kaledonia müssen hier merken, dass wir es ernst meinen. Und Kane sagt dann auch zu ihm, hier, tut mir leid, also du musst doch wissen, dass die Kaledonier sich eher selber opfern würden, als sich zu unterwerfen. Na, also du müsstest hier schon Genozid ausüben, um sie zu zerstören. Und ja, Perno wendet sich dann auch an Kane und also vor einem Jahr haben die das selber mit uns gemacht, ne? Haben kein Problem, das mit uns zu machen. Warum sollten wir jetzt irgendwie, also seine ungesagte Frage ist, ne, warum sollten wir das nicht auch tun? Und Kane springt dann auch ärgerlich auf, so wegen, wo hört denn das auf, ne? Also wir töten uns schon seit der Zeit unserer Väter, unserer Vorväter und deren Väter bevor denen. Und ja, Perno sagt dann, es geht ja schon lange nicht mehr um Rand oder Kaledonia. Und ja, aber doch, ne, wir müssen hier unsere Differenzen beseitigen, so von wegen, wir müssen die Uri-Bedrohung gemeinsam bekämpfen. Und Kane hat auch einen Vornamen, weil Perno hat einen Vornamen, weil Kane spricht ihn dann als Goran an. Ne, wie lange kennen wir uns jetzt? Ne? Bitte glaub mir, was Dr. Jackson euch über sie erzählt hat. Perno berichtet dann davon, dass er den Prior gesehen hat, wie er Leute vom Tod wiederholen konnte mit seinem Stab. Und also weder Rand noch Kaledonia haben diese Typ von Technologie. Ne, und ja, wir könnten dem nicht widerstehen. Und was für eine Wahl haben wir? Ja. Daniel mischt sich dann auch ein, sagt, ich kann euch keine Vorschriften und auch keine Versprechungen machen, aber wir haben jetzt irgendwie auch schon eine Waffe entwickelt, mit der man die priorischen Kräfte blockieren könnte. Ne, und so von wegen, ne, ihr wisst doch genauso, sie können auch das Stargate nur per, also sie können auch die Galaxie nur durch das Stargate bereisen, ihr könntet euer Geld beerdigen. Oder wir geben euch ein Iris-System, ne? Unseren Sponsor wird's freuen, ne, wie das unsere. Und Kane sagt, ja, Nadal ist doch total Meschugge geworden. Ne, also, ne, ist hier irgendwie durch die Lügen des Book of Origin dazu verführt werden. Die Uri wollen doch nur, dass wir uns gegenseitig im Namen von Selbstverteidigung töten. Das ist Mord. Und Perno steht da, ist wohl so ein bisschen wankend. Wir gehen aber zurück ins kaledonische Hauptquartier. Da sieht man haufenweise Militärpersonal, das mit Bundeswehrflecktarn gekleidet ist. Und ein Typ namens Chaska, eine Frau. Chaska sagt, wird gespielt von Desiree Zurowski, zuletzt Perry in A New Underground in Staffel 3, Episode 19. Wir haben ja irgendwie das ganze Gefecht irgendwie verfolgt, ne? So von wegen 67 Crewmember sind jetzt schon auf kaledonischem Territorium recovered worden und 115 Leute an Bord dieses Schiffes, sagt Mitchell. Und Chaska, so von wegen, habt ihr irgendwie ein Manifest, also ein Bord-Logbuch oder sowas, eine Liste von Namen, die wir da irgendwie überprüfen können? Und nee, tut mir leid, habe ich nicht. Und wie geht's denn unseren Leuten? Und Chaska sagt dann, also, von wegen der Transport mit denen ist ein paar Minuten zuvor angekommen. Dann kommt Carter dann da reingestürkt. Hier, Cameron. Und Mitchell ist begeistert. Man umarmt sich und sie wendet sich dann an Tiag. Er schüttelt ihr auf bekannte Weise den Arm. Ja, sie lächelt ihn an und Tiag sagt, oh, gut, dich zu sehen, Colonel Carter. Wir hatten schon das Schlimmste befürchtet. Und Mitchell erkundigt sich nach Pendergast und Carter schüttelt den Kopf. Ja, ne, Chaska mischt sich nochmal ein, sagt so, ja, unsere Security Forces haben hier die Gegend, wo ihr runtergekommen seid, abgesucht, aber es wurden keine weiteren Überlebenden gefunden. Und Mitchell stellt dann Carter Chaska vor, Leader of the Caledonian Federation. Und Carter und Chaska schütteln sich die Hände, sie bedankt sich und beziehungsweise, ne, Chaska sagt so, ich bin schon sehr beruhigt, dass ihr das ja alles überlebt habt und ich hoffe, ich kann euch hier ein bisschen Komfort bieten. ja, Mitchell irgendwie noch zu Carter, ne? Sie weiß, was hier abgelaufen ist. Ja, ne, Shaska sagt, ne, wir hatten auf euren Erfolg gehofft, aber ne, jetzt, wo eure Wessel zerstört ist, ne, dann wird es wohl keinerlei Chance mehr geben, da irgendwie eine friedliche Lösung zu finden. Dieser Kampf ist verloren gegangen und Tyrk dann, also ihr werdet euch nicht ergeben. Und Shaska sagt, nee, unsere Leute würden ja sterben, als unter Randherrschaft zu leben. Wir werden zurückschlagen, ne, mit aller Macht, die wir besitzen. Tyrk nickt und ja, Mitchell und Carter schauen sich auch besorgt an. Und im kaledonischen Hauptquartier geht es dann an der Stelle weiter.
Da ist alles verdunkelt. Carter steht vor einem Tisch. Da sind Schaltpläne, werden alle leiert. Shaska, Tyrk und Mitchell, ja, sind auch irgendwelche Worte. Und Mitchell, nichts, nee. Und Tyrk meint, ja, die Randregierung leugnet weiterhin eben jegliche Kenntnis des, also von Daniel Jacksons Existenz. Also sie ist Skeptiker. Shaska, ja, unsere Kontakte sagen uns, dass er während des Austauschs mit ihrem Schiff lebend im Randkommandobunker gesehen wurde, ne? Also gute Nachrichten. Aber seitdem hat man da irgendwie nichts gesehen. Carter schließt die Augen. Und ja, irgendwelche Fortschritte hier, fragt Mitchell. Und Carter meint, dass eben dieses Satellitenschema da ist viel detaillierter als das, was wir von Kane hatten oder haben. Wie wir aus erster Hand sahen, wurde eben die Schilde später da im Designprozess noch irgendwie hinzugefügt, ne? Das war wohl nicht ursprünglich dabei. Bin mir jetzt auch noch nicht sicher, wie was das genau antreibt oder wie man in der Lage war, dass die Asgard-Schilde durchdringen wurden. Sie faltet dann die Folien weiter und man sieht da so komplex das krasse Design. Ja, und Carter meint, es gibt aber noch eine gute Nachricht. Demnach stammen alle Sachen, Hauptsachen vom Satellit irgendwie von Rands Hauptkontrollanlage. Und die Aufrechterhaltung eines Schildes um diesen Satelliten ist eben auch viel Strom, Power, wie auch immer, Splap wird benötigt, und wenn eben eine Bedrohung erkannt wird und also sagt Mitchell, sagen Sie, dass die Prometheus zerstört wurde, weil wir gezögert haben, zu feuern, als wir im Hyperraum waren, und Tyrk fügt nochmal dieses Scheinargument, was man vorhin hatte. Ja, haben wir aus Sorge um Daniel Jackson gezögert, und gerade, ja, wir zögerten auch, um eben dann darauf, ja, wir zögern auch, um zu gehen, sobald unsere Waffen unwirksam waren, ja. Tyrk meint, jedoch scheint es so, dass eben, wenn wir diesen Randkontrollanlage zerstören würden, die Waffe selbst anfällig für eben Angriffe werden würde, ne? Und Carter nickt auch. Mitchell meint, ja, dann können wir doch die F-302 nehmen und den Job hier beenden. Shaska, nee, nicht. Die Randanlage ist Teil eines unterirdischen Bunkerkomplexes und stark genug waren sie eben, um Raketenangriffe zu überleben, und haben jetzt irgendwie auch aufgerüstet mit einem Frühwarnsystem und also gegen Raketenabwehr. Und ja, das ist jetzt wohl irgendwie nicht mehr möglich. Genau, Mitchell meint dann, warten Sie mal, was ist denn mit Sabotage? Also sie sagt noch, die hätten da Leute drin, ne? Und Shaska wiegelt ein bisschen ab. Ja, es gab wohl mehrere Versuche. Diese Sicherheit ist aber da so straff, ne, dass man da eben nicht effektiv genau an da halt hinkäme. Und Carter meint, ja, eventuell müssen wir ja den Bunker gar nicht selber treffen, um die Satellitensteuerung da zu betreffen. Und Tyrk und Mitchell, Shaska stehen da und nach dem Motto, ja, was denn jetzt? Wenn wir die Verbindung zwischen der Anlage und der Waffe selber einfach trennen, sagen wir mal vielleicht vorübergehend, und Mitchell, ah, sie sprechen von einem EMP-Impuls, und er faltet die Arme über seine Brust, so, und Carter, ja, selbst ein kleiner, gezündet in der Atmosphäre über der Anlage, sollte eben die Fähigkeiten, den Satelliten zu steuern, wenigstens beeinträchtigen, und Shaska ist verwirrt. EMP? Ja. Mitchell meint dann, ja, das würde eben die elektronischen Geräte deaktivieren und sie wären dann völlig blind, und gerade ergänzt ja für eine kurze Zeit nur, ne? Sie besitzen solche Technik?
Ja, ja, das ist aber totaler Quatsch. Ein EMP grillt alle Verbindungen. Da ist nichts mit für eine kurze Zeit. Also du musst den kompletten Strom, die kompletten Stromkreise, die davon betroffen sind, austauschen. Da ist alles durchgebrannt. Das ist nicht für eine kurze Zeit. Das ganze Ding ist dann lahmgelegt. Also, ne, das hätte Carter irgendwie besser wissen müssen. Mit Funken sprühen
und den ganzen Salat.
Naja. Ja, also viel Funken werden da nicht fliegen, aber,
nein, aber
das, die ganzen Schaltkreise, ja, sind dann durchgebrannt, das kannst du voll vergessen, da passiert hinterher nichts mehr.
Genau, und Shaska, was, ihr habt sowas? Und Mitchell, ja, wir würden es halt nicht vorschlagen, wenn wir es nicht im Sinn hätten, und Carter meint nun, die Entdeckung war auch ein bisschen ein Unfall. Nach dem Kampf mit der Flotte von Anubis über der Antarktis wurde eben bei der Säuberung hat man eine Weile gebraucht, um das herauszufinden, und Mitchell meint weiter, werden Sie mir sagen, dass also eine F-302 einen EMP-Impuls abgibt und dann explodiert die oder was? Carter so knurrt ein bisschen rum. Ja, es war eines der Dinge, an denen ich bei Area 51 arbeitete. Und Michel schaut sie verwirrt. Naja, wir denken, dass es eben mit dieser konkursiven Kraft zu tun hat, die das künstliche Schwerkraftfeld stört, das von den Trigger-Zippern erzeugt wird. Und Mitchell, ja, also wir fliegen dann eine 302 da drüber und sprengen die dann in die Luft. Und Carter, nee, müssen wir gar nicht. Alles, was wir machen müssen, ist eben die Trigger-Zipper zu nutzen und die dann irgendwie an oder in einer kaledonischen Rakete da dran zu spannen. Und was ist mit der Raketenabwehr, fragt Chaska. Naja, wir verwenden eben die Radar-Jamming-Technologie der F-302 und dann wird eben praktisch diese Rakete in Anführungszeichen unsichtbar, jedenfalls fürs Radar. Ne? Wenn du jetzt menschlicher Beobachter da bist, siehst du das Ding halt, aber für den Radar erstmal nicht. Chaska meint, ja, wird trotzdem nicht funktionieren, wenn ihr das so plant, denn es wird dann wohl als Offensive irgendwie gegen Rand angesehen und der Präsident Nadal wird dann sicherlich die Frist für unsere Kapitulation auch verstreichen lassen und dann den Satelliten gegen uns einsetzen und Carter nickt und ja, wird schon funktionieren, sagt sie und Chaska steht dann da und muss halt diese Entscheidung treffen, genau, im Randprotektorat in der Capital City, in den Prison Cells. Kane und Daniel bleiben da immer noch inhaftiert und der Kane lädt an Gitterstäben und Daniel ist da in seiner Zelle und schreitet darum und Kane weiß nicht, was er sagen soll, wie er das alles zurücknehmen kann oder ja, genau, also drückst da ein bisschen rum und Daniel meint, ja, schauen Sie mal, also wir müssen ja nur glauben, es gibt bestimmt da Überlebende und glaubst du, dass es möglich ist? Ja, die Prometheus hat doch da so eine Beam-Technologie, aha, was auch immer das ist, meint er, Kane kann dann ein wenig anfangen und Daniel, ja, schaut mal unterm Strich, können wir den Fokus nicht verlieren, warum wir überhaupt hierher gekommen sind und Kane setzt sich dann auf der Bank ein bisschen auf. Und Daniel meint, ja, es muss doch dann Ausweg geben. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass dieser Pernod uns irgendwie zugehört hat. Und Kane so, Daniel. Ja, ich weiß, dass die Geschichte zwischen den Kaledonien und Rand die Dinge da unmöglich erscheinen lassen, aber manchmal hilft da eine Außenperspektive. Und macht kurz eine Atempause. Und dann redet er weiter, dass in der Vergangenheit er herausgefunden hat, dass der Schlüssel zu dieser Art von Streitigkeiten darin besteht, beide Parteien auf Augenhöhe zu bringen, nur um den Prozess des Gesprächs dann miteinander in Gang zu bringen. Und Kane sieht dann nicht so wirklich überzeugt aus. Gibst du denn niemals auf? Und Daniel, na erst, wenn ich tot bin. Und dann fügt er noch hinzu, und manchmal noch nicht mal da. Ja, Randkommando-Bunker, der Präsident Nadal marschiert da ein, während sein Personal da irgendwie noch rumarbeitet. Und er meint dann, ja, der Geheimdienst meldet jetzt eine visuelle Bestätigung eines Raketenstarts aus Kaledonia. Er und Pernod nähern sich dann dem Videoschirm und der Randtechniker meint, dass die Frühwarnsysteme aber keine Rakete erkennen würden, die jetzt irgendwie in unser Gebiet eindringt. Und Pernod so, eine Rakete? Ja, scheint so, meint Nadal und Pernod, ja, vielleicht nur ein Test, ne? Und Nadal, naja, sie werden sich nicht ergeben und Pernod schaut ein bisschen alarmierend auf den Präsidenten und der meint dann weiter, sie bereiten sich darauf vor, einen präventiven Erstschlag zu starten, da der Angriff der Erde hier auf den Satelliten nichts gebracht hat. Und Pernemo, kannst du doch nicht wissen. Ne? Sie haben noch 2 Tage bis zum Stichtag, also will da trotzdem nicht abweichen, aber der Nadal will jetzt die Chaska an die Strippe bekommen. Hol sie mir mal hier eine Verbindung her oder hol mir die Chaska da. Im kaledonischen Operations Room wird da rumgearbeitet und Carter steht da auch und guckt eben, wie das alles gemacht wird und überwacht den Plan. Dann meint der eine oder die eine Eide, Präsident Nadal steht hier für Sie in der Leitung, Ma'am. Und Carter, ja, es sieht nicht so aus, als hätten Sie Gegenmaßnahmen ergriffen. Also dieses Radar-Jamming funktioniert, stellt man hier wohl erstmal fest. Und Chaska meint, das Timing ist irgendwie ein bisschen zu zufällig. Ne? Ich vermute, es gibt da Spione, die eben den Start trotzdem entdeckt haben. Und Carter meint, ja, Sie müssen ins Stocken geraten, sonst aktivieren Sie die Schilde des Satelliten schon aus der Paranoia heraus. Und Chaska seufzt müde, wendet sich an ihre Helferin und ja, stellen sie durch hier. Sie nimmt dann so ein Radiomikrofon und aktiviert das. Das ist da alles ein bisschen so oldschool gehalten noch und meint dann, ja, Präsident Nadal, hier ist die Ministerin Chaska. Herr Präsident, wenn Sie über den jüngsten Raketenstart deshalb anrufen, dann verzeihen Sie mir bitte, ne, ich hätte sofort Sie informieren sollen. Und im Randkommando-Bunker hört der Nadal erstmal zu, was sie da von sich gibt. Und Chaska meint weiter, ja, der Start, ne, sorry, ja, aber es war völlig völlig zufällig, und da scheint irgendwie Verwirrung zu geben, aber hier, weil wir hatten ja neulich ne, Lounge-Codes, Protokoll-Codes verteilt und neue, und Sie kennen das nach dem Motto, ne, hier Nutzlast, und irgendwie, ja, da ist eben was schiefgelaufen. Ganz zufällig gerade. Ja. Und im kaledonischen Operations Room hebt Carter ihre Augenbraue. Und Chaska meint, ja, es ist unnötig zu sagen, dass jeder hier eben wenig Zeit hat, und Chaska blickt dann auf die Fläche, und da sieht man eine rote Linie, praktisch wie weit die Rakete schon geflogen ist. Aber zum Glück haben wir hier schon Vorkehrungen, sagt sie, getroffen, beschwichtigt ein bisschen, dass eben verhindert, dass so ein Ereignis nochmal wieder sich wiederholt, und das ist keine ernsthafte Bedrohung. Und Nadal meint, in der Tat, indeed. Ministerin Chaska, diese ihre Inkompetenz ihres Ministeriums ist irgendwie sehr besorgniserregend, und deshalb würde ich auch die bevorstehende Frist ändern, und aha, verstehe. Und wie gesagt, unsere Regierung will hier nochmal alles diskutieren, sagt sie dann weiter. Also ja, ist ein bisschen
rumgeflogen. Das ist dann überall Übersetzungsfehler, weil sie sagt so von wegen, ne, also von wegen, ne, er sagt so von wegen, das Einzige, was mich interessiert, ist hier das Ablaufen der Frist.
Achso, also, ja, dann ist es ein bisschen ungenau. Ja. Genau, im Kommandobunker, okay, versprochen, genau. Ja, wir geben Ihnen dann Antwort. Und Nadal meint, tut mir leid, dass die Entscheidung hier für Sie nicht einfach war. Wir werden bald reden, und legt dann das Telefon zurück. Und in der F-302 sieht man logischerweise, oder wie man es ahnen könnte, Mitchell und Tia, die da fliegen über Tegalus. Und Mitchell meint, ja, hier, Blue Leader, wir sind dann soweit. Und Carter meint, ja, Roger, das Paket ist auf dem Weg, ne? Im Operations Room von Caledonia. Carter beugt sich über den Schreibtisch, spricht ins Mic. Wir sind 30 Sekunden vor der Desolation über dem Ziel entfernt, und sie entfernt sich dann, wendet sich an Chaska. Guter Job, meint sie, und Chaska fügt aber noch an, ja, der glaubt doch kein Wort davon. Ja, dann geht's weiter im Randkommando-Bunker.
Pernu steht da auf der einen Seite und ist am Telefonieren und wendet sich danach an Nadal und sagt dann, na, also wir haben hier irgendwie einen Report von Coastal Monitoring Base 4, ne, hat ein Visual von einer eingehende Rakete, und Nadal guckt auf den Radar, wieso passt das da nicht auf? Dann meldet sich ein Randtechniker und sagt, oh, der Satellit meldet, dass hier ein kleines Schiff ankommt, könnte einer dieser Earthfighter sein, das in Caledonia gelandet ist, und Nadal dann auch hier, oh, hier, activate the Missile Shields, das ist aber im Skript dann falsch, es müsste natürlich the Satellite Shields heißen, was natürlich auch totaler Quark ist, also ich hätte, weiß nicht, also wenn man diesen Plan hat, dann hätte man vielleicht einfach auf Warteposition hängen müssen, bis die Rakete auch eingeschlagen ist. Also sich davor, na, dass jetzt irgendwie in dem Moment dann plötzlich alle Energie ausgeht, weil der EMP auslöst, ist ja dann eigentlich reiner Zufall. Also wäre das ein paar Sekunden vorher gewesen, also dass das Erdschiffchen da oben angemessen worden wäre, wäre das Schild jetzt da oben vielleicht sogar schon an. Also das hätte man besser teilen müssen. Erst die Rakete rein, dann in die Nähe überhaupt fliegen. Also das ist ja mit der F-302 auch relativ zügig zu schaffen. Und das ist ja jetzt auch nichts, was du innerhalb von ein paar Sekunden reparierst. Also das wäre jetzt kein Problem gewesen. In den Zellen geht natürlich auch das Licht aus. Und Daniel und Kane schauen sich überrascht an. Hauptbunker selber, so von wegen, hier so von wegen, wird ein Pataschenlampen angeknipst, und Benno, was ist denn hier passiert? Und der Radtechniker, keine Ahnung, wir haben alle Power verloren, ne, alle Systeme sind down, und Benno hier, also Backup Power sollte doch isoliert sein, und ja, die Systeme sind auch down, und Penno berichtet dann auch an Nadal. Hier, von wegen, können wir auch den Satelliten nicht kontrollieren. Und ja, hier, dann stellt die Verbindung wieder her. Und ja, Penno will dann ein Radio oder ein Phone haben, was irgendwie funktioniert. Ja, er kann natürlich nicht wissen, dass alles nicht geht. Die F-302 sieht man, wie sie näher an den Satelliten rankommt. Und für Carter dann von unten hier, Blue Leader, this is base, ne? Package has been delivered. Ne? Window of opportunity is now. Und Mitchell bestätigt das. Na, also von wegen, wir sind gerade aus der Atmosphäre raus, 2 Minuten bevor wir in Weapons Range sind. Unten telefoniert man, obwohl das eigentlich nicht gehen dürfte. Man hört am anderen Ende irgendwie Na, also hat jetzt irgendwie, ja, hier so ein Operative meldet halt so von wegen, ne? Also wir hat gab keinen wirklichen Schaden, ne? Gab halt nur diesen Power Outage und ja, gab jetzt irgendwie, das ist jetzt auch nur rundherum um den Bereich der Command Facility. Ja, dann werden Daniel und Kate hereingeführt von ein paar Wächtern. Na, da liegt auf, rennt rüber zu Daniel und so von wegen, ja, hier, ne, die Caledonier haben doch keine solche Technologie, so, ne, um das hier auszuführen. So eine Waffe kann doch nur von euren Leuten kommen. Und Daniel sagt, ja, ich hoffe mal. Und ne, wie können wir das jetzt wieder rückgängig machen? Ne? Also, das erzählst du mir jetzt oder du wirst exekutiert. Und ja, sagt der Techniker dann wieder, so von wegen: Ja, Speed and Trajectory, das Earthschiff wird den Satelliten in weniger als einer Minute erreichen. Ja, Kane dann auch so von wegen: Hier, glaubt ihr wirklich, dass die Uri wahre Götter sind, wenn sie den Kaledoniern erlauben, dies zu tun? Und Daniel versucht, ins selbe Horn zu tuten: Ja, ihr habt Angst vor dem Prior und glaubt, dass ihr keine Wahl habt, aber es gibt einen anderen Weg aus dieser Situation. Und dann halt: Ja, was willst du denn? Denn das ich tue. Und ja, lass mich doch das Radio benutzen. Ne, ich kann unser Schiff kontaktieren und es davon abhalten, den Satelliten zu zerstören. Wobei das natürlich totaler Quatsch ist. Das ist die Kernaufgabe da. Ne, wieso solltest du das tun? Ich glaube, es gibt einen friedlichen Kompromiss und der erreicht werden könnte. Und Nadal sagt dann, ja, dann erzählen wir mal davon. Im F302-Cockpit muss aber ein kurzer Vorschlag gewesen sein, ne, weil der Techniker sagte, in weniger als einer Minute, jetzt hat Daniel in
Ja,
weniger als einer Minute einen
Folgenlänge.
kompletten Plan
Ja.
dargelegt. Ne, was denn da zu passieren hat, weil man hört nämlich Daniel plötzlich in der F-302, das ist Daniel Jackson, wer immer die 302 fliegt, wenn Sie mich hören können, bitte antworten, das ist Daniel Jackson. Auch geil, dass Daniel hier überhaupt auf sowas kommt, weil seine Anweisung, darüber hat man ja vorhin auch schon beratschlagt, als man den Satelliten am ersten Mal angreifen sollte, Daniel hat gesagt, egal was kommt, zerstört diesen Kack-Satelliten. Warum er jetzt
Jetzt
komplett da
ja
umfällt, das
komplett
ist, weiß ich
erarbeitet
nicht.
für die Gegenseite jetzt.
Ja, ist umgedreht worden. Auch wieder hier so, hier dieses komische
Ja, genau,
Folter-Mindwashing-Gerät, ne?
Mainz-Washing-Gerät, ja.
Ja, und Mitchell sagt dann, ja, hier kommt Daniel, hier, ne, Jackson, sag mal weiter. Und Daniel sagt, oh, Mitchell, und ja, geht's dir gut. Und ja, da so von wegen, ja, man tauscht ein paar Nebensächlichkeiten aus. Und ja, Daniel kommt dann, nee, Mitchell dann auf jeden Fall, ja, also hier, wir haben ein bisschen Zeitnot, ne, so von wegen, wir müssen hier einen bösen Satelliten ausschalten. Und Daniel, ja, ne. Ja, deswegen rufe ich an, so von wegen die Randarianer wollen den Kaledoniern einen Deal anbieten. Mitchell dann so wirklich und Carter mischt sich dann über Radio da ein und ja, Daniel, das ist Sam und ja, nur auch hier von wegen gut, deine Stimme zu hören, ne, deine auch und hast du nicht gesehen. Ne, ich bin hier mit Minister Chaska von der Kaledonischen. Wissen, was denn Rand anzubieten hat. Und Daniel, ja, wenn ihr den Satelliten intakt lässt, dann werden die Randarianer den Kaledoniern das Stargate geben. Was ja in dem Moment erstmal so, naja, ist. Ne? Man schaut sich auch erstmal verwundert an im kaledonischen Headquarter. Und ja, ne? So von wegen Rand bietet an, das Gate und einen Ceasefire für eine bestimmte Zeit. Ne? Dann könnten alle Kaledonier, ne, die jetzt nicht dem Origin folgen wollen, dem Buchdorf Origin folgen wollen, könnten dann auf einem Planeten evakuiert werden oder abwandern. Und Chaska auch so, hä, die wollen, dass wir unseren Planeten verlassen. Und Mitch mischt sich auch ein, Jackson, meinst du das wirklich ernst? Und ja, ergänzt er auch so wegen, ich könnte jetzt drauf schießen. Und ja, ich bin dafür, dass wir das jetzt auch tun. Und yeah, Daniel, ja, also die Randarianer haben diesen Satelliten in weniger als einem Jahr gebaut, sagt Daniel dann, so von wegen, ja, ne, also, puh, das könnten sie auch wieder mal tun. Keine Ahnung, ob der
Das, ja,
Prior
ist
das
für
machen
mich aber
würde,
auch kein
aber.
Argument, weil dann kann ja SG-1 wieder einschreiten. Das ist zwar nervend und vielleicht, ja, weiß nicht, ja.
Ja, vielleicht wird es dann besser, ne? Also, Daniel sagt dann, na, also, wenn wir diesen einen hier
Ja.
auf. Wenn wir diesen
Ja.
einen ausschalten, werden sie einen anderen bauen. Und ja, wobei das ja auch eigentlich Quark ist, ne? Das ist ja das, was ich gerade sagte. Das ist auf wegen, die brauchen den Prior dafür, weil die
Ja.
Randarianer können vielleicht diesen Satelliten bauen, aber um den in den Orbit zu bringen und mit Energie zu versorgen, brauchen die
Das,
den
ja,
Prior.
auf jeden Fall.
Weiß nicht, ob sie das dazu kommen könnten. Man könnte ja dann auch wirklich irgendwie im Grundangriff das Gate sich einfach holen oder sowas. Dann kommt kein Prior da mehr durch oder was auch immer. Also das ist auf jeden Fall mit viel Wenn und Aber. Das sieht Daniel aber anders. Und also ne, Daniel versucht es dann auch nochmal bei Sam so von wegen, ne, die Prior geben ihnen ja jetzt nicht viel Wahl. Ne, egal, was Rand jetzt entscheidet zu tun. Und Katana, ja, also bitte, ne, ne, sie versucht dann auch zu überzeugen, indem sie dann Chaska erzählt, so wegen, hat ganze Planeten gesehen. Das haben wir am Anfang schon mal gehört. Ganze Planeten gesehen, die jetzt ausgelöscht worden sind, weil sie nicht den Ori folgen würden. Und Chaska so wegen, hey, ihr Volk bekämpft die nicht mit uns. Und ja, wir könnten es versuchen. Na, aber auch wir haben, nur wir haben Grenzen. Chaska, ja, aber wird uns der Prior da nicht hinfolgen? Kata, keine Ahnung. Na, aber für den Moment. Und Daniel mischt sich nochmal ein hier, von wegen, das Angebot ist nicht lange auf dem Tisch. Und das auf jeden Fall ein Anfang. Carter bestätigt das. Ja, ne, Chaska ist sich auch ganz sicher, dass die Randarianer das nicht lange aufrechterhalten werden. Man sieht im Randbunker, ne, dass Daniel da irgendwie den Atem hält. Mitchell, der dann auf die in seiner 302 auf Befehle wartet. Und ja, Chaska sagt dann zu Carter hier so wegen, Third Colonel Mitchell to call it off. Blue Leader, das ist Carter. Minister Chaska hat jetzt angeordnet, dass du bitte davon ablässt. Und Herr Mitchell ins Radio, okay, Jackson, ich hoffe, du bist dir sicher, ne, was du da tust. Die F-302 fliegt davon. Im randarianischen Bunker meldet der Randtechniker, also von wegen hier, Backup Power is online, Satellite Control has been established. Die Sensoren detektieren, dass das Earth-Schiff weiter, also zurückfliegt. Daniel nickt und Nadal sagt dann, activate the shields! Und Penno total geschockt. So von wegen, das Schiff ist doch nicht länger ein Threat. Das ist irgendwie, irgendwie sind die Sätze da vertauscht. Ne? Also von wegen, es kommt nämlich danach, power the weapon. Das ist irgendwie vertauscht. Also nach activate the shields müsste Penno nicht geschockt reagieren. Ne? So von wegen, das Schiff ist ja nicht länger eine Bedrohung. Also eigentlich müsste zuerst kommen, power the weapon, dann ein geschockter Penno, aber das Schiff ist doch nicht länger eine... Ja, und dann müsste man die Schilder aktivieren, aber oder halten es auf wegen, wenn er sagt, activate the shields, power the weapon und dann das Schiff ist nicht länger. Aber so in der Kombination, also den Schild kann man ja trotzdem, man kann ja dafür sorgen, dass die Randarianer zusammen mit der Erde den Satelliten halt nicht zerstören. Ne? Also ja, diese
außer an dem Band.
Genau, kommt erst hinterher hinter und Daniel total entsetzt. Und aber ein Wächter hält ihn zurück. Und Nadal sagt dann, okay, das katalonische Hauptstadtgebäude wird jetzt als Ziel genannt. Und Perno versucht zu sagen, ja, aber Sir, vielleicht sollten wir jetzt einen Moment und ja, yeah, ne, also du wirst jetzt hier gehorchen, power the weapon now! Und der Techniker auch so wegen powering the weapon und an Bord der F-302 bemerkt man, dass der Satellit jetzt wieder aktiv wird und Mitchell versucht es dann bei Daniel über Radio, da kriegt er natürlich keine Antwort in Kanelonia, schreit Carter auch ins Mikrofon, ja, wir hatten einen Deal und auch Chaska ist davon nicht sonderlich erfreut und im Randprotektorat ist Kane auch nicht begeistert davon. Du hast doch ihr Wort, du hast doch dein Wort gegeben. Und ich habe meine Seele den Ori versprochen, die uns hier irgendwie Heilung, Salvation geboten haben, angeboten haben. Und jeder, der das ablehnt, ist ein Narr. Ja, ne, das sind alles Kaledonier, ist doch scheißegal, ne? Sie müssen sterben, ne? Also das mussten sie auch schon, bevor der Prior uns den Weg zur Erleuchtung gezeigt hat. Und Penno dreht sich dann zum Techniker und sagt dann, hier, schalt den Satelliten ab und Nadal, nee, nicht auf ihn hören. Und Penno ist aber insistiert und sagt, jetzt! Nadal wendet sich dann an die übrigen Waffen und sagt, arrest the Commander! Und ja, zwei Waffen nehmen ihre Wachen nehmen ihre Waffen auf und richten sie auf Penno und Penno sagt, hier, lass. Waffen runter. Die Leute nehmen ihre Waffen dann wieder runter. Und Penno wendet sich nochmal an. Ich werde dich das nicht tun lassen, Nadal. Und Penno ne, ist da irgendwie total am Ausrasten. Reißt jetzt seine Waffe raus und feuert auf Nadal. Nee, und feuert? Achso, nee, Quatsch. Penno zieht seine Waffe und feuert auf Nadal. Penno wird dann auch angeschossen von den zwei Wächtern, die direkt ihre Waffen gezogen haben. Beide gehen zu Boden. Daniel und Kane schauen sich erstmal da an. Also fängt Nadal schlägt auf den Boden auf, hat eine Wunde in seiner Brust und ja, Kane schüttelt die Wachen, die sich um ihn kümmern, dann irgendwie ab und kreischt er an. Ja, ja, Waffen runter, Waffen runter. Und ja, ne, hier sofort eine medizinische Unit hier runter und die Guards holen dann irgendwie oder verdrücken sich auf jeden Fall, scheinen den Befehl zu befolgen. Penno, der da unten scheinbar weniger verletzt ist als sein ehemaliger Vorgesetzter, sagt nochmal hier in Schmerzen, shut down the satellite. Na, plötzlich dann ist er dann auch tot, nachdem Daniel dann irgendwie seinen Puls fühlt. Und Kane sagt dann, ja, ihr habt ihn gehört, der Präsident ist tot, Commander Penno ist der Nächste in Command. Aber das ist doch der, der den Präsidenten getötet hat, sagt der Techniker. Na, und sagt Kane, aber der Präsident hat ein internationales Abkommen gebrochen. Willst du jetzt irgendwie dann irgendwie responsible dafür sein, dass eine ganze Stadt voller Leute ausgelöscht worden wird. Willst du dafür vor Gericht gehen? Shut it down now. Und der RAN-Techniker macht das dann auch. Na, Hilfe kommt, sagt Kane nochmal zu Penno. Achso, der ist doch noch nicht tot. Und Penno, also dieser Deal wird Bestand haben, spuckt da nochmal aus. Und im Child Mountain in Daniels Office geht es jetzt nochmal weiter zur, ich glaube, letzten Szene der Folge.
Der sitzt am Schreibtisch, notiert sich was, Mitchell in Zivil, trägt einen Rucksack, kommt vorbei und Daniel meint so, hey, habt ihr irgendwie seit dem Gottesdienst nicht gesehen? Ja, harter Tag und Mitchell hat irgendwie 2 Dosen Bier dabei. Hier steht, Mitchell produziert 2 Dosen Bier. Er produziert die auf jeden Fall nicht. Er öffnet eine und reicht Daniel dem und der nippt da dran. Ja, also wo waren sie denn? Und Mitchell, ja, ich habe hier Landrys Brief an Oberst Pendergasts Frau und Kinder eben ausgeliefert. Also ne, in Persona, sie müssen wissen, dass er starb, als er seine Crew rettete und dass sein Tod eben von Bedeutung ist. Und Daniel, ja, nun, 76 Menschen haben überlebt. Das ist ein Beweis seiner Führungskraft oder Führung. Und Mitchell meint, ja, und sie. Wir wären nie von diesem Planeten weggekommen, wenn sie den Deal nicht vermittelt hätten. Er hält eine Dose zum Gruß hoch und schluckt noch was rum. Daniel lehnt sie im Stuhl zurück. Also nehme ich an, du hast das nicht gehört oder noch nicht gehört. Und Mitchell so, was denn? Naja, bald nach unserem nach unserem Verschwinden, dann sind die Gespräche auch abgebrochen. Und? Naja, sagt er, wir konnten keinen Kontakt zu ihnen aufnehmen. General Landry ließ Tidetelus auf den Rückweg von Atlantis umleiten. Ist auch geil. Aber es scheint so, dass eben Caledonia damit nicht mehr zufrieden waren, ihren Planeten zu verlassen. Und ja, Mitchell meint, sie haben einen Angriff gestartet. Und Daniel meint, ja, und Rand hat geantwortet, dass Stargate wird vermutlich, okay, in Trümmern liegen. ja, Mitchell schüttelt nur den Kopf so, ja. Daniel nimmt dann sein Bier und sie stoßen halbherzig an. Ja, harter Tag, meint Daniel, und sie schlürfen dann schweigend ihre alkoholischen Getränke. Genau, Trivia kurz, Uri-Waffe, genau, ist leistungsstark genug, um eben die Asgard-Schilde zu durchtrennen, auch wenn die Schilde in voller Stärke sind. Etwas, das die Besatzung der Prometheus nicht hätte überraschen sollen, da Uri-Technologie mit der Ancients konkurriert, die selbst dem Asgard weit voraus sind. Genau, Flecktarn hast du erwähnt. Genau, dann hat sich noch Joseph Maluzzi in einem Blog geäußert, in seinem, diese Episode markiert die letzte Episode des Erdschiffs Prometheus und und eben von Commander Pendergast. Um ehrlich zu sein, hätte ich mich für ihn viel schlechter gefühlt, wenn er, sagen wir mal, so ein Evans oder Fitzgerald oder so ein Pangborn genannt worden wäre. Aber Pendergast, jedes Mal, wenn sein Name in einem Drehbuch auftaucht, frage ich mich immer, woher der Name kam. Hat ein Fan einen Wettbewerb gewonnen, der es erforderlich machte, diesen Namen irgendwie zu verwenden? Anscheinend war Pendergast der Nachname eines Freundes der Autorin. Mit Stargate bedauere ich jetzt, dass ich nicht einen Charakter eben Jelly genannt habe. Ja, genau. Fehler. Während dieser Schlacht standen die F-302 fälschlicherweise den rechteckigen Kästen an den Seiten des Schiffs und in diesem befindet sich eigentlich der Hyperraum-Emitter. Und der Hangar ist nämlich im zentralen Rumpf. Also das ist wohl ein bisschen, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ist aber anscheinend so. Genau, dann noch ein Fehler. Als Rand den ersten Schuss auf die Prometheus abfeuert, sagt der Waffentechniker, der Rand, Erdschiff wurde erfasst, Waffen sind geladen. Woher wussten die Rand denn, dass es sich um ein Schiff der Erde handelt? Funkkontakt bestand zu diesem Zeitpunkt doch nicht und erst nach erster Sensorenfassung sprach man dann nur von einem Schiff. Also hat man vielleicht ins Blaue geraten, das soll ja auch manchmal vorkommen. Wir raten ins Blaue, was Thomas für ein Zitat der Woche hat. Oder hast du überhaupt eins?
Ja, Sekunde, da muss ich gerade scrollen. Fang du ansonsten doch schon mal an.
Genau, ich habe das jetzt von Daniel, das ist aus meiner Sicht das Logischste, fand ich trotzdem cool, wo Jared irgendwie meint, ja, gib's nie auf, hä? Und Daniel, erst wenn ich tot bin und manchmal auch dann nicht, ne, ist ja eine Anspielung auf die vielen Tode und dass er oft zurückgekehrt ist, ein bisschen Meta für alle Stargate-Kenner, genau.
Sehr lustig, ich hab's gefunden, das ist nämlich genau auch meine.
Also,
erst wenn ich tot bin, gut, gibst du mal endlich Ruhe.
Ja, okay, na, ist doch gut, haben wir doch beide. Also muss ja nicht jeder immer was anderes haben. Genau. Fazit würde ich mal kurz und knapp halten. Ich würde einfach mal anfangen. Genau. Mir hat die Folge gefallen. Jetzt in der Besprechung sind mir natürlich wie immer dann noch nachträglich Dinge aufgefallen, auch die von deiner Seite kamen. Was man fazitär jetzt, finde ich, noch sagen kann, Daniel ist die, aus meiner Sicht, die, wie sagt man, erheblichste Person, die hier alles irgendwie ja, in der Nachbetrachtung falsch macht oder irgendwie mit Daniel fällt die ganze Sache, alles wird, geht den Bach runter und das hat zu 80% mit seinen Entscheidungen und Dingern zu tun, die er erst so macht und dann doch nicht und dann hin und her. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich denke mal, in 9 Staffeln sollte auch ein Daniel Jackson gelernt haben, wann sind militärische Operationen vor diplomatischen zu priorisieren oder wie man sich entscheidet. Aber das ist hier irgendwie nicht der Fall. Vielleicht hat er irgendwelche Medikamente genommen und es ist völlig neben der Spur. Das stößt einem jetzt in der Nachbesprechung, also mir jedenfalls nochmal ein bisschen sauer auf. Aber ich fand die Folge relevant. Ich fand es gut, dass man die mal zurückgeholt hat. Und da geht jetzt alles drunter und drüber. Dieses Diplomaten hin und her fand ich eigentlich auch mal interessant. Auch wenn es vielleicht ein bisschen zu schnell ging mit diesen Verhandlungen. Wir kennen es ja jetzt in Real, so eine Verhandlung dauert wochenlang und dann sitzt es immer nur Vorverhandlung für irgendwas, was eventuell stattfinden könnte. Deshalb ist es vielleicht nicht realistisch, dass es in 20 Minuten hier alles rumverhandelt wird. Das ist, ja, ne, hätte man vielleicht Doppelfolge, aber dann wäre es vielleicht auch langweiliger geworden. Action war da. Wir haben leider nur noch ein Schiff jetzt, ne, was immerhin hertingelt. Die Prometheus ist jetzt nicht mehr da. Pendergast dementsprechend auch nicht. Ich fand sie dynamisch, die Folge. Hat natürlich die Fehler, was wir auch rausgearbeitet hatten. Ich hätte einen Daumen hoch gegeben, aber jetzt nach der Besprechung kann ich das logischerweise nicht mehr tun. Deshalb gehe ich einen Daumen so schräg hoch. Aber es ist kein glatter Daumen nach oben.
Ja, es sind vor allen Dingen nicht Minuten, es sind ja Sekunden. Ne? Das Schiff ja, ist, ja, ja. 40, ist in, unter einer Minute ja, ja. in, ne, also... Das ist also schon ziemlicher Quatsch. Dann, ja, puh, ja, keine Ahnung. Wir sehen diesen Planeten nochmal. Aber das ist auch für mich wieder so eine Lückenfülle. Also die Uri-Story bringt das jetzt nicht weiter. Wobei, man könnte natürlich etwas sagen. Also wegen die Randarianer und die Kaledonier haben sich jetzt gegenseitig ausgelöscht. Man könnte einen fast nicht gebrauchten Satelliten abgreifen.
Wenn der nicht, ja okay, er wird wahrscheinlich nicht zerstört worden sein oder weiß ich nicht. Oder ob der
ja, dann kann ja nicht, ne? Nee, es wurde ja gesagt, dass die Gegenseite da nicht drankommen würde. Ja. Es gibt keine Hauptstation mehr, die da irgendwie den Schild anmacht. Das heißt, man könnte rein, oder selbst wenn man ihn nicht mitnehmen kann, irgendwie an Bord der Prometheus, keine Ahnung, wie groß das Ding jetzt ist. Ne? Man sieht das
mit,
ja
im mit Weltraum. Mit der Tetralos irgendwo hinschleppen vielleicht, irgendwie sowas.
Ja, ja, das ja. zum einen. Oder man könnte sich auf jeden Fall an Bord begeben und die Technologie mal anschauen.
Aber ich glaube,
davon hört man auch nie wieder was. Ja, nie wieder was. Ja, puh, ja, den Uri-Arc. Ja, okay, wir sehen mal wieder keine Uri. Wir sehen keine.
Es gibt sie irgendwo, Thomas. Ich weiß nicht wo, aber vielleicht sehen wir doch mal welche.
Ja, vielleicht. Also ich hätte jetzt auch eher gesagt, durchschnittlich. Also so viele Fehler sind nicht drin. Bringt meines Erachtens jetzt den Story-Arc nicht weiter. Sonderlich spannend ist das auch nicht. Daniel, der dauernd seine Meinung wechselt, ist jetzt auch nicht so das Beste, was man sich irgendwie einfallen lässt. Der ist ja normalerweise sehr, sehr stringent, was das angeht mit Leben retten, auf Teufel komm raus, wegen vernichtet den Satelliten, wer weiß, was die Gegenseite davor hat. Weiß nicht, also ein Daumen in die Mitte, also mehr kann ich dem jetzt irgendwie nicht abgewinnen.
Okay, genau. Dann, nächste Woche geht's wieder zu SGA, da gibt's das Shepherdsche Team, trifft auf einem fremden Planeten auf eine Rasse und die hat wohl antiker Technologie und kann damit wohl umgehen. Und haben auch so einen Kontrollstuhl, ne, kennen wir ja auch schon. Und der beschützt sie und ja, mal gucken, was da so. Da gibt es wohl Probleme, ich bin gespannt. Also der Turm und im Englischen The Tower, also da hat man mal alles so gelassen, wie es ist. Ja, dann schreibt uns gerne, wie ihr dieses Ding fandet. Bewerten gerne 5-Sterne-Bewertungen, teilen, liken und Unterstützung wird gern gesehen per PayPal. Das könnt ihr über Ko-fi machen, wer dazu mal noch Lust hat. Vielen Dank, Thomas, für die Besprechung. Du hast ja jetzt noch einen Termin, deshalb will ich da gar nicht lange rumfaseln. Bis nächste Woche. Genießt die Sonne.
Macht's gut. Bis dann.
Ciao.
Ciao.